Herzlich willkommen zur 829. Folge des Sneakpods. Heute wird es einsam, aber nur im Film, denn wir reden über All of Us Strangers. Hier im Sneakpod ist es nicht besonders einsam, denn wir haben uns wieder Verstärkungen geholt. Und zwar diesmal in Form von Jule, a.k.a. Frau Nachti, a.k.a. IT-Nachti seit heute. Und Jule ist hoffentlich noch nüchtern genug, denn ich nehme an, sie trinkt einen sündhaft teuren japanischen Whisky. Hallo Jule.
Hallo. Und der Typ, der im Ketaminrausch durch Londoner Clubs tanzt, ist der Bob.
Ja, und zwar nur mit einem Lederunterhöschen bekleidet oder so ähnlich.
So wie wir dich kennen.
Genau. Christoph hingegen geistert durch diese Sendung.
Oha. Oha. Ja, das mache ich wohl. Ja, All of Us Strangers, ein Film auf Disney, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Den hast du uns mitgebracht. Unsere Peer Group hat ihn sehr positiv bewertet. Jetzt die Frage, ob wir den auch so positiv bewerten. Aber vielleicht solltest du uns erstmal erzählen, um was es eigentlich geht.
Ja, das ist gar nicht so leicht zusammenzufassen. Wir gucken zwei Männern, Adam und Harry, dabei zu, die im selben Haus in London wohnen, in verschiedenen Stockwerken, wie sie sich kennenlernen, wie sie einander begegnen und wie sie Gespräche führen und Sex haben und Gespräche führen. Und gleichzeitig reist Adam mit der Bahn in die Vorstadt zum Haus seiner Kindheit und trifft dort auf seine Eltern, die aber eigentlich gestorben sind, als er 12 war. Dort in dem Haus sind sie jetzt alle irgendwie gleich alt und auch mit ihnen redet er viel über Liebe, Sexualität und die Veränderung der Gesellschaft und darüber, was sie so verpasst haben, weil sie dann nicht mehr da waren, als er sie gebraucht hätte als Jugendlicher. Das war es, glaube ich, so grob zusammengefasst, ohne zu viel zu verraten.
Das ist tatsächlich was, was mich etwas verwirrt hat, als der dann zu seinen Eltern geht und die dann so quasi gleich alt sind. Ich habe das erst nicht verstanden. Ich habe dann erstmal gegoogelt, ob die wirklich gleich alt sind, habe dabei festgestellt, dass die Eltern 10 Jahre jünger sind als er, also die Schauspieler. Interessanter Kunstkniff. Habe ich gedacht, okay, wird wieder so Kunstkino sein, was ich nicht verstehe. Bis ich dann irgendwann kapiert habe, okay, die sind, keine Ahnung, eigentlich gar nicht mehr da oder irgendwie, oder bildet die sich ein oder was auch immer, ja. Aber das hat mich erst verwirrt. Also, dass die tot sind, habe ich ein bisschen gebraucht, muss ich sagen.
Aber hat er das nicht vorher schon im Gespräch mit Harry da auf der Couch erzählt?
Mhm. Könnte sein.
Ja, hat er gesagt.
Ich glaube ja, dass er es da schon erzählt hat. Also, es wird relativ schnell aufgedeckt, dass die gestorben sind.
Ah, okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Das kann sein. Ja, wie fanden wir das denn? Diesen Film.
Naja, es ist halt, also vor allem, glaube ich, würde ich jetzt sagen, eine Story über Verlust, ne? Über Trauer.
Und Einsamkeit, oder?
Und über Einsamkeit, genau. Und ich glaube, im Erzählen und im Bebildern dieser Gefühle ist der wahnsinnig stark. Es resonierte nicht so 100% mit mir, weil erstens, Christoph betont es ja immer, ich habe kein Herz. Und
ich habe eigentlich auch kein Herz und trotzdem hat er mich ziemlich berührt.
Ja, aber vielleicht, also ich habe schon Verlust, Bekanntschaft machen müssen in meinem Leben. Omas sind gestorben in den vergangenen Jahren. Aber ansonsten bin ich noch verschont geblieben in größerem Umfang. Also meine Eltern leben beide noch. Und von daher, dieser Einsamkeitsaspekt, der da auch sehr, sehr stark drin ist, den habe ich so in meinem Leben, Gott sei Dank, klopf, klopf, noch nicht in dem Ausmaß erleben müssen. Oder ich tick da anders, das weiß ich nicht. Jedenfalls diese Verlustsache, das, da konnte ich noch so mit, das, mitfühlen, mitschwingen und auch dieses, man, ich hatte das Gefühl, ich kann mich ganz gut reindenken in dieses Thema, wenn du deine Eltern verlierst und wenn du dann so eine Chance bekommen würdest und sei es auch nur mit der Frage, warum ist das so geisterartig, warum trifft er jetzt seine Eltern in dem Alter, als er sie verloren hat, wieso, weshalb, warum, das wird alles ja nicht beantwortet in dem Sinne, aber trotzdem so ganz, also er ist schon berührend an vielen Stellen und er ist super gut gemacht, wahnsinnig gut geschauspielert, aber mich hat's nicht, ich glaube, es war nicht für mich einfach so ein bisschen.
Wann hast du den geguckt, also tageszeitmäßig?
Lass mich überlegen, so von 22.30 Uhr bis, okay, bis 0 Uhr ungefähr.
Weil ich saß hier nämlich irgendwie, ich glaube, es war am Freitag, 12.30 Uhr, die Sonne bratzt rein.
Ja, das funktioniert nicht.
Und ich musste alle Vorhänge erstmal zuziehen und trotzdem hat mich dieses Gefühl der Einsamkeit total gekriegt, obwohl ich das auch persönlich nicht kenne. Aber das kam so, also das hat ja einfach so krass gespielt, fand ich, dass ich das sehr gefühlt habe.
Okay, das spricht ja wirklich für den Film, ne?
Und ich glaube, ich hätte es aber noch mehr gefühlt, wenn ich es irgendwie in einem entsprechenden Ambiente geguckt hätte und nicht mittags um 12.
Ich gucke nie mittags um 12 Filme.
Ja, ich hatte frei und die Kinder waren im Hort und ich habe gedacht, ich nutze die Chance, da ich wusste, dass es kein Film ist, den mein Mann mit mir zusammen gucken möchte. Und deswegen habe ich das schnell mal so mittags weggezogen.
Weggesnackt.
Ja.
Christoph,
und ich fand, ja, ach so, er hat sich krass intim angefühlt. Also dieses,
ja,
dieses, wenn die da beide zusammen im Bett lagen und ja, man hat so das Gefühl gehabt, man sitzt irgendwie da mittendrin und es ist schon fast ein bisschen unangenehm.
Ja, total. Und, total.
Also das fand ich total krass, wie dieses Gefühl transportiert wurde, dass man so dachte, oh Gott, ich muss kurz weggucken, dass das, ja.
Ja, fühle ich total. Also ich habe hier geschrieben, dass er zum Teil nicht in meiner Komfortzone stattfindet. Und da habe ich eine Sache reingeschrieben, der homosexuelle Erotismus. Und das ist es aber nicht. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, das ist es nicht. Weil ich habe auch schon homosexuelle Sexszenen gesehen in Filmen, die mich nicht verstört haben oder so. Das hat mich hier auch nicht verstört. Aber das, was du sagst, es war eigentlich zu intim. Also es war so. Und das ist natürlich dadurch, dass das Homosexuelle mir eben fremd ist, also homosexuelle Sexualität wirklich, ist das was, wo ich eben nicht so leicht mit connecten kann, wenn es halt dann so super intim ist, also intim im Sinne von, dass es halt, ja, so wie du es halt gemeint hast, ne, so eben nicht explizit, sondern intim. Also wahnsinnig Gefühl, viel Gefühl oder irgendwas, Connection zwischen denen eben. Und das war wo ich gemerkt habe, es war mir nicht klar, dass das so ist, aber wo ich gemerkt habe, okay, das fällt mir viel schwerer, wenn es zwei Männer sind, das auszuhalten und da eben dabei zu sein, wo man eigentlich nicht dabei sein sollte, ne? Also weil das zwischen denen ist.
Ja.
Das fand ich schwierig. Und das andere, was ich schwierig fand, war die Geschwindigkeit. Also mir war der Film einfach zu langsam. Also obwohl er natürlich genau so dann diese Stimmung auch aufbaut, diese ganze Einsamkeit und Verlorenheit und Traurigkeit, das ist natürlich durch die Geschwindigkeit, aber das ist was mir nicht wahnsinnig liegt. Also ja.
Hat mich nicht gestört. Ich fand diese Langsamkeit des Films war zwar eine Bild, also wenn es so von Bewegung und Zähltempo, aber trotzdem war der ja voll von Informationen, alleine was du da in seinem Gesicht alles lesen kannst. Eine Szene, die ich schwierig fand, ist, wo er seiner Mutter dann erzählt hat, dass er schwul ist und wie die dann erstmal so sehr
diese Scheiße reagiert.
Sehr scheiße reagiert und er das dann aber so ein bisschen runterspielt, das war mir, also diese Situation, die ging so unter die Haut, ich mich so total ganz unangenehm, so da wäre ich normalerweise lieber so, weiß ich nicht aus dem Raum gegangen, aber weißt du, so irgendwie so, das ist alles gerade so, das fühlt sich alles gerade so richtig unfalsch an und wie du siehst, wie er leidet, aber gleichzeitig das nicht so aufbauschen möchte irgendwie.
Naja, also, weil es halt seine Eltern sind, ne?
Ja, genau.
Weil er das ganze, dieses ganze Konstrukt ja auch so ein bisschen beschützen muss vor sich.
Ja, klar. Und
es war halt eine andere Zeit, ja.
Genau. auch großartig gespielt, vor allen Dingen von Andrew Scott, aber eben auch von Claire Foy und
ja, die Königin. Ich sehe da ja immer die Königin aus The Crown. Ist ja die erste Elisabeth.
Genau, aber was ich, also ich fand in diesem Film, die Geschwindigkeit war langsam, aber er war voll. Und bei Rebel Moon, wo wir gleich noch drüber reden, haben wir vielleicht
genau anders,
vielleicht das Gegenteil.
Nee, die Geschwindigkeit ist auch nicht hoch.
Ja, aber ist auf jeden Fall leer. Aber da kommen wir schon.
Ja.
Eine von diesen intimen Szenen war auch noch, wo er diesen Weihnachtsschlafanzug anhat und sich zu seinen Eltern ins Bett legt, so in die Mitte.
Oh ja, krass. Oh. Ja, ja.
Da wurde mir ganz anders.
Ja, ja, schlimm. Schlimm. Ja gut, aber weil er halt Erwachsener ist, gell? Das macht ja, genau. Halt nochmal strange irgendwie. Der auch noch älter ist als seine Eltern. Oh ja, das war super, super intim, ja.
Aber auch dieser Schlafanzug auch so super eng sitzt, dass du so das Gefühl hast, dass der...
Und so ein bisschen Hochwasser. Und
ja, genau. Das ist er so eigentlich aus seinem Kinderschrank genommen und einfach nochmal angezogen, 30 Jahre später.
Ja, aber es war sehr berührend. Also überhaupt die Vater-Sohn-Beziehung fand ich eigentlich durchweg sehr berührend. Am Ende habe ich auch geweint, muss ich sagen. Also es ist schon... der hat schon was mit mir gemacht, der Film. So ist nicht. Also... Ja,
ich habe ein bisschen.
Ja, und alleine, dass er es schafft, diese Gefühle zu transportieren, ne? Dass man sich so unangenehm berührt fühlt und dass man denkt, so, oh, man ist eigentlich viel zu dicht dran. Das finde ich, das muss man dem Film schon echt anrechnen, dass er das hingekriegt
hat. Ja, klar.
Das passiert nicht so oft.
Ja.
Ich habe ein bisschen versucht, so, also es bleiben ja so ein paar Fragen offen am Ende, so mit der Frage Geister, eben tote Menschen sehen und so weiter.
Ja, oder halt einfach nur Verarbeitungsprozess von ihm, ne?
Richtig. Und dann hatte ich zum einen in einem anderen Review, was ich mir angeguckt hatte, wurde das angesprochen und daraufhin habe ich dann so ein bisschen weiter nochmal gelesen. Ist ja wohl, das basiert ja auf einem japanischen Roman, ist auch schon die zweite Verfilmung davon. Und
deswegen haben die auch japanischen Whisky. Ah.
Ja, interessant.
Diese Geister, sagen wir mal, Geister in Dingen zu sehen und Geister einfach als was sehr viel Normaleres anzunehmen als bei uns das jetzt wäre. Wenn du bei uns jetzt sagst, ich sehe Geister, dann heißt es, geh mal zum Arzt. Und in Japan ist das eher eine normalisierte Sache, dass du, da wird auch angenommen, dass, ich glaube, die Japaner haben zum Beispiel auch auf diese Apple-Werbung jetzt mit den zerquetschten Instrumenten ganz anders reagiert als wir in Europa, weil da zum Beispiel in einem Musikinstrument auch eine Seele wohnt und ein Geist quasi drin ist und deshalb darf man das auf gar keinen Fall in eine Presse zerpressen. Und dann ergibt das vielleicht so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass ich das verstehe, wie die Japaner auf Geister blicken, das ist mir nach wie vor ein bisschen rätselhaft, aber es erklärt vielleicht ein bisschen, warum wir Europäer da vielleicht drauf gucken und denken, ich brauche eine Erklärung, ich verstehe das nicht, was das von mir will. und das vielleicht aber da, wo es geschrieben wurde, gar nicht so unbedingt einer Erklärung bedarf. Das ist dann halt so.
Ja. Mhm. Ja, in dem Kontext auch, ich werde es nicht vorlesen, aber das, was mich extrem erheitert hat, war Daniels Rezension in Letterboxd zu dem Thema, obwohl ich gestehen muss, dass sie mir den Film gespoilert hat. Also Daniel, hier Shoutout geht raus, vielleicht machst du eine Spoilerwarnung an diesen wirklich fantastischen Gag. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht.
Die Rezension besteht nur aus 5 Wörtern, aber sie hat dir den Film gespoilert.
Ja, aber es ist wirklich fantastisch.
Dann muss ich das nachher wohl mal lesen.
Ja, musst du wirklich machen. Aber es funktioniert nur, wenn du tracky bist. Aber dann funktioniert es sehr, sehr gut.
Tja.
Ach ja, haben wir noch was zu dem Film? Oder machen wir Punkte dran und gehen zum nächsten über?
Ich glaube, ein bisschen verloren hat er mich einmal kurz zwischendurch, als die da in diesem Club waren. Und da getanzt haben und Drogen geschmissen haben, das habe ich irgendwie, aber das habe ich wahrscheinlich einfach nicht verstanden, was mir der Film damit sagen wollte, weil mir das.
Der wollte einfach noch ein bisschen bunte Bilder, die eben noch bunter waren, zeigen.
Ja, der wollte bestimmt irgendwas damit sagen, aber das war mir irgendwie zu wirr und zu konstruiert irgendwie alles. Das fand ich komisch.
Ja, die Szene. Später dachte ich irgendwann, dass an dieser Stelle in diesem Drogenrausch, dass das irgendwas, also dass ich da jetzt verstehen müsste, wenn wir dann später, schreckt er ja ein paar Mal so des Nachts beim Schlafen in so albtraumhaften Momenten hoch. Und dann dachte ich mir so, wir sind jetzt irgendwie zurück quasi an der Stelle, wo er aus dieser Szene wieder aufwacht sozusagen, aus dem Drogenrausch. Oder vielleicht ist alles irgendwie ein Drogen, aber irgendwie habe ich dann diese Erklärung auch nicht richtig zu Ende biegen können und dann auch wieder aus den Augen verloren. Also vielleicht ist da was ich nicht verstanden habe, aber so richtig kapiert habe ich es nicht.
Ja, okay.
Da bin ich bei dir.
Ich glaube, da ist nichts.
Wetten schon? Genau.
Wenn Sie einen Regisseur hier hätten, der würde dann wahrscheinlich sagen, ja, also hier sind meine Notizen, meine 22 Seiten zu dieser Szene.
Ja, so ein Film macht doch nicht so eine Szene, ohne sich dabei was zu denken. Nee.
Ich glaube schon. Ich glaube, der wollte einfach nur so ein bisschen bunte Bilder noch zeigen.
Bisschen Hedonismus.
Genau.
Es ist wie diese Folge, wo Coach Beard in Ted Lasso auf Clubtour geht. Es war doch so ähnlich.
Ja, stimmt.
Auch sehr bunt, sehr dunkel. Mhm.
Und auch sinnlos eigentlich.
Was hast du jetzt gesagt?
Ja, Coach Beard ist einfach nicht mein Fall. Obwohl am Ende kriegt er ja sogar noch gewisse Tiefe. Aber ich habe mich die meiste Zeit eigentlich gefragt, was der soll in dieser Serie. Aber
Nun denn,
mach mal ein Fazit. Jule, möchtest du anfangen?
Ja. Ihr habt 10 Punkte, ne?
So ist es.
Ich habe mir nämlich Letterbox-Punkte aufgeschrieben. Da habe ich 4 gegeben, dann lande ich bei 8.
Okay.
Ich fand ihn schon wirklich rundum gelungen. Ja.
Ja, ich habe, wie gesagt, nicht ganz so die Fühlung zu dem Film bekommen so richtig. Ich erkenne aber neidlos an, dass der sehr toll gespielt ist. Ich fand die Bilder auch, die transportieren das super, was der versucht. Insgesamt bereue ich überhaupt nicht, den gesehen zu haben. Spaß gemacht in dem Sinne hat er mir nicht. aber das ist vielleicht vom Thema her auch gar nicht dafür angelegt, dass der Spaß machen soll. Ja, von daher ein intensiver Film auf jeden Fall. Und ich habe bei Letterboxd jetzt gerade 3,5 vergeben und das sind dann 7 in unserer Wertung.
Ja, kann ich nur wiederholen, was du sagst. Also es ist ein toller Film, klar. Ich verstehe, warum den viele toll finden. Er berührt mich auch, ich habe geweint, aber er berührt mich zum Teil zu sehr. Also wie gesagt, ich fühlte mich da fehl am Platz. Ich sollte da nicht dabei sein. Und er machte mir einfach keinen Spaß. Also das ist nicht mein Film. Also er machte mir aus unterschiedlichen Gründen keinen Spaß. Und nee, es ist einfach nicht mein Film. Deswegen gebe ich 6 Punkte.
Gut.
6 Punkte.
Das ist lustig, weil ich tatsächlich gedacht hätte, dass es andersrum ist. Interessant.
Du dachtest, weil ich Herz habe und der Bob nicht? Ja, stimmt.
Ja, genau. Ich dachte tatsächlich, dass es eher dein Film ist als Bobs.
Ja, aber spannend. Ich bin ja auch bekennender, storygetriebener
das stimmt.
Filmschauer und dieses Persönlichkeitsentwicklungsgedöns, das ist so gar nicht meins. Obwohl ich hier anerkennen muss, dass es gut gemacht ist. Also das ist ganz klar. Und 6 Punkte ist ja auch laut Jan so, das kann man jemandem empfehlen, aber muss man nicht selber toll finden. Ich glaube, das hat er über 5,5 Punkte gesagt. Aber ja, so in dem Dreh. So, ja, das ist schon ein guter Film, der ist schon auf der guten Seite, aber es ist einfach nicht mein Film. Ja, dann gehen wir zur Droge der Wahl. Hat einer von euch japanischen Whisky zu Hause?
Na gut, wenn du schon so fragst, dann steige ich direkt mal ein. Ja, habe ich.
Wow.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Hakushu 12 Jahre, Single Malt. In einer schönen Holzbox, aus der ich ihn jetzt gerade nicht rausbekomme. Das ist ja peinlich. Warte, ich frickel hier noch. So. Ja, ist im Grunde von der Anlage her, glaube ich, zur Nachahmung eines guten Scotches gedacht, so von der Sache. Und wird demzufolge pur getrunken. Und so mache ich das jetzt auch.
Sehr gut. Jule,
ich möchte mich damit aber nicht totsaufen, das möchte ich betonen.
Jule, trinkst du wieder Gin, hast du gestern getrunken? Ne? Wir haben nämlich gestern, könnten wir vielleicht verraten, wir haben gestern schon mal eine Aufnahme gehabt. Ja klar.
Haben wir eine Aufnahme gehabt, wirklich?
Nein, nee, haben wir nicht. Wir haben nicht aufgenommen. Wir haben uns gestern eine gute Stunde zusammen telefoniert und haben nicht die Technik zum Laufen gebracht. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Irgendwie war der Wurm drin. Und haben dann irgendwann aufgegeben und gedacht, da müssen wir nochmal Nacht drüber schlafen und heute ist es besser. Und gestern trankest du Gin oder Gin Tonic? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, Gin Tonic, genau.
Gin Tonic. Und heute wieder, oder?
Ja, heute wieder. Ich habe überlegt, ob irgendwas in diesem Film, was sie da so getrunken haben, aber Whisky ist halt überhaupt nicht meins. Und dann haben die, glaube ich, noch Bier getrunken. Da hatte ich jetzt nicht so richtig Lust. Ich fand ja auch schön, als einer von beiden, ich weiß gerade nicht mehr wer, sagte, ich trinke gerade nicht, lieber Gras. Aber stimmt, auch das, aber auch das habe ich nicht am Start, von daher gibt es tatsächlich wieder Gin Tonic.
So ein bisschen Ketamin nehmen könntest du noch.
Auch das ist hier nicht im Hause vorhanden.
Die Kategorie heißt ja Droge der Wahl, die lässt es ja auch. Genau. Also da kann man ja sich genau austoben.
Welchen Gin hast du?
Kyle's Club Gin. Ich wollte es eigentlich noch googeln. Es ist irgend so ein, der ist, glaube ich, nicht besonders teuer, schmeckt mir aber ganz gut.
Okay, Kyle's Club. Ich trinke, ich habe keinen japanischen Whisky. Gestern hatte ich hier Whisky stehen, aber ich habe vorhin schon den Artikel geschrieben, weil ich morgen früh nämlich in Urlaub fahre und deswegen keine Zeit mehr habe. Und da ist mir aufgefallen, dass der erste Nebendarsteller, zweite Hauptdarsteller, wie auch immer, also der sein, mit dem er diese Beziehung eingeht, ist der Schauspieler mit Nachnamen Mezcal heißt. Da habe ich gedacht, okay, dann trinke ich doch Mezcal. Und das mache ich auch. Miel de Tierra.
Ich muss kurz nachreichen. Kyle's Club ist eine Manufaktur aus Kiel, wo der Gin herkommt.
Oh, wow.
Und die produzieren auch Wodka und Rum. Aber eben auch diesen Gin. Und der ist echt ganz okay.
Okay. Du hast auch gerade gegoogelt. Mit Zitrone. Zitronenschale ist da mit drin.
Mhm. Okay. Ja. Aus Kiel.
Ja. Ich glaube nämlich auch, dass mein Schwager mir den mal mitgebracht hatte. Der hat in Kiel gewohnt und ich glaube, der hatte mir das zum Geburtstag mal geschenkt.
Hm. Ja, du bist ja auch im Norden verortet. Können wir, glaube ich, sagen, oder?
Ja. Aber eher. Ja, ein bisschen weiter östlich, Mecklenburg-Vorpommern, ne? An der Grenze zu Schleswig-Holstein. Kurz vor Lübeck.
Ja, also aus unserer Sicht ganz nah bei Kiel.
Ja, das stimmt. Ihr seid verdammt weit weg.
Schwerin, ja, oder es ist doch so die Ecke da oben irgendwo, ne? Oder bin ich jetzt falsch sortiert?
Was hast du gesagt?
Schwerin ist die Hauptstadt, ja.
Schwerin ist die Hauptstadt,
die
genau.
Die Ecke da irgendwo, genau.
Ja, Meckrom, genau.
Oder was ist denn dann da noch so Richtung Lübeck?
Rostock.
Rostock, genau.
Wismar. Das sind eigentlich. Rügen gehört noch zu MacPom. Ja, das ist aber schon von hier aus auch schon wieder ganz schön weit weg.
Ich habe früher in meiner Kindheit immer ganz viel da oben an der unmittelbar an der Ostseeküste. Da wurden wir immer zum Urlaub hin verschickt als Kinder. Und in Schwerin war ich irgendwie mal. Haben die nicht so ein Schloss irgendwie, was im Wasser steht oder so?
Ja, ein sehr hübsches Schloss tatsächlich.
Daran erinnere ich mich auch, da mal davor gestanden zu haben. Und dann irgendwie noch an Rostock habe ich überhaupt keine Erinnerung. Keine Ahnung. War ich da jemals? Weiß ich nicht.
Rostock ist eigentlich schöner als Schwerin. Also Schwerin ist halt nichts. Da sitzt die Landesregierung. Und da.
Nur das Schloss.
Ja, wirklich. Ja. Wirklich. Und da sitzt halt so, ja, die ganzen Politiker, die kann man da beim Mittagessen treffen. Aber das war's dann auch. Da ist wenig los so abends. Die haben schönes Theater, aber das war's dann auch schon.
Okay.
Rostock hat Studentenleben, das ist der große Unterschied.
Im Meereskundemuseum in Stralsund war ich, glaube ich, schon dreimal oder so in meinem Leben. Da hängt so ein Wal an der Decke und steht ein Schiff vor der Tür, das weiß ich noch.
Das wurde gerade aufwendig renoviert und hat gerade wieder eröffnet.
Ah, siehst du mal. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder nach MacPom reisen. Ist lang her, dass ich da zuletzt war.
Ich glaube, ich war da nur einmal, als wir nach Polen gefahren sind. Da sind wir da durchgefahren und haben irgend so ein Kaff kurz vor der Grenze. Greifswald. Ich glaube, wir waren in Greifswald. Das ist natürlich gemeintes Kaff. Okay.
Das ist für Mecklenburger Verhältnisse schon kein Kaff mehr.
Aber da waren wir jetzt mal so den. Haben die einen Hafen auch?
Ja,
die liegen
sehr hübschen Hafen auch.
Genau, sehr hübschen Hafen, da kann ich mich dran erinnern.
Die haben auch eine Uni und deswegen ist da auch tatsächlich ein bisschen Leben in dieser Stadt.
Also Greifswald hat 60.000 Einwohner, so groß ist das nicht.
Aber Mecklenburg, du musst es unter Mecklenburger Gesichtspunkt sehen. Wir haben hier nicht so viele große Städte. Wir haben viel Land.
Katapult haben die doch auch, oder? Greifswald.
Ja, genau, das kommt aus Greifswald. Mit dem Herausgeber hat meine Schwester studiert.
Ach,
Ja.
Die Welt ist ein Dorf.
Also man kennt sich tatsächlich. Ja.
Cool. Sehr cool. Ja. Dann, wo war man eigentlich stehen geblieben, was unsere Filme angeht? Wir müssen doch über den Elefant im Raum reden.
Oh Gott.
Aber man muss schon anmerken, der Elefant ist kein normaler Elefant, sondern er hat vorne, wurde dem
einfach so eine Holzplatte an den Kopf geschraubt.
So irgendwas dran geschraubt, damit er nicht ganz wie ein Elefant aussieht.
Damit er als ein Pferd durchgehen kann.
Ja, genau.
Ja, wir müssen über Rebel Moon Part 2, The Scar Giver sprechen. Zack Snyders neuestes Machwerk, jetzt frisch auf Netflix. Ich versuche mal zusammenzufassen, ja? Also, der erste Film ließ uns ja zurück, der Bösewicht war besiegt, aber wir kriegen am Ende des Films noch erzählt, dass der Bösewicht vielleicht nicht wirklich tot ist, sondern gegebenenfalls wiederbelebt werden kann. Und so kommt es dann auch. Also stehen wir jetzt am Anfang des zweiten Films im Grunde da, wo wir im ersten standen. Der Bösewicht bedroht das Dorf der armen, unschuldigen Bauern auf diesem Mond. Nur ist jetzt, die Crew ist schon zusammengeholt. Die Band ist back together. Und der Bösewicht kommt wieder und möchte das Korn haben. Und
Oh Gott. Jetzt erinnere ich mich jetzt an dieses Scheiß.
Und
Gott, dann, diese ernste Szene, oh Gott.
Dann passiert im Grunde das, was passieren muss. Wir haben ja im ersten Film, haben wir ja lang und breit kennengelernt, wen wir da zusammengesammelt haben. Deshalb kriegt jetzt jede Figur nochmal gefühlte 30 Minuten, wo sie dann ihre Backstory erzählen darf. Und dann gucken wir 15 Minuten Leuten beim Kornernten zu.
Das war so krass.
Und mindestens 15 Minuten.
Mindestens, vielleicht 20.
In Zeitlupe.
Vor allem.
Und mit viel Schweiß auf nackter Männerhaut.
Genau.
Und Frauenhaut.
Ja, das auch.
Und meine erste Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Subjektive einer Wassertonne.
Hä?
Wir gucken nämlich General Titus auch dabei zu, wie er Wasser aus einer Wassertonne in Zeitlupe natürlich trinkt und schöpft und unsere Kamera befindet sich dabei in der Wassertonne. Das ist während dieser 20 Minuten Ernte.
Wahrscheinlich ein Frosch oder so.
Und dann
diese Ernte, es war so fantastisch, die kriegen ja gesagt, okay, ihr müsst so und so viel Ernte einbringen, oder wir kommen in 10 Stunden oder in 3 Tagen oder keine Ahnung, auf jeden Fall bald und holen die Ernte. Und wenn nicht, werden die alle kalt gemacht. Und dann reden die sie so, ja, okay, ist das zu schaffen? Und dann sagt einer irgendwie sowas wie, ja, nee, da brauchen wir 3 Monate für, um die Ernte einzubringen. Ja, okay, ja, dann müssen wir wohl jetzt ein bisschen uns ranhalten. Und was sagt er dann? Ja, dann gehen wir jetzt erstmal alle schlafen. Und morgen früh fangen wir an zu ernten. Ja. Und ich denke, warum habt ihr denn nicht sofort angefangen zu ernten, ihr Idioten?
Und dieser Witz ist in Nackte Kanone, wenn ich das kurz mal anmerken darf, viel besser gemacht worden. In Nackte Kanone sagt Lieutenant Frank Drabin zu der Frau des gerade verstorbenen oder nahezu toten Nordberg, gespielt von O.J. Simpson, wir werden nicht eine Sekunde ruhen, bevor wir den Täter dingfest gemacht haben. Und dann dreht er sich zu seinem Kollegen und sagt, so, und jetzt gehen wir erstmal Mittagessen.
Genau, exakt.
Genau das machen die da auch.
Genau das machen die. Und dann treffen sie sich morgens zum Ernten und dann ernten sie in Zeitlupe, weil ja alles in diesem Film in Zeitlupe.
Es wird
Zeitlupe
aber hinterher in dem großen alles. Kampf noch viel schlimmer, oder?
Ja, also, natürlich. Das ist das beschissene Schiff stürzt in Zeitlupe ab, während drinnen die ja sich normal unterhalten und kämpfen und weiß der Teufel was. Und das Schiff stürzt in Zeitlupe. Und es wird geschossen in Zeitlupe. Und es wird, warte mal, ich hab's aufgeschrieben, was alles in Zeitlupe passiert. Ist natürlich ohne hier ernten, kämpfen, abstürzen, fliegen, schießen. Ja, nee.
Die schönste Szene ist die, wo sie sich dann alle die Geschenke, da kriegt jeder einen gehäkelten Pulli.
Das ist so sinnlos.
Oh Gott, ja, oh Gott, ganz
so
schlimm.
Und dazu so enorm viel Blabla, da wird dann irgendwas geredet, was sie da irgendwie.
Weil du die Sonne bist.
Genau.
Und die alle erleuchtet.
Und das passiert einfach nichts in diesem Film, es passiert gar nichts. Die stellen einfach alle Leute, die wir schon kennen, nochmal vor. Jeder darf noch ein bisschen Blabla machen, dann kriegt jeder noch ein bisschen Blabla von jemand anders ans Knie genagelt. Das ist im Grunde weiterhin Magnificent Seven auf Scheiße, also hier die fantastischen, die wunderbaren, wie heißt das, mit den 7 Samurai, nein, du weißt, was ich meine. Jeder beliebige Western, wo 7 Typen zusammengetrommelt werden, um das Dorf zu verteidigen. Und dazu schlechte Folkmusik, dauernd Folkmusik, warum auch immer. Und eine Stunde lang Charaktervorstellung von Leuten, die wir schon kennen. Und danach,
trotzdem schafft es der Film nicht, dass man auch nur ansatzweise eine Beziehung zu einem dieser Charaktere
aufbaut. Nee, absolut nicht.
Null.
Also stellen die ewig lange vor und erläutern irgendwie die Motivation, da jetzt mitzukämpfen und warum die da mitmachen. Und man denkt hinterher mal nur, ja, mir egal, weiter.
Genau.
Ich frage mich, wie man das schafft. Also,
ist wirklich
das ist auch eine Leistung.
Ja. Und dann beginnt ein großer Kampf, weil jetzt der Bösewicht hat ja angekündigt, er kommt jetzt und will das Grain holen. Und dann kommt er und will das Grain holen und dann stehen die aber da und schießen zurück. Und der Bösewicht ist derselbe Typ wie im ersten Teil, ist auch noch genauso belanglos und übertrieben Comic-böse. Und dann beginnt eine Schlacht, die natürlich visuell komplett drüber ist, aber halt die ganze Zeit in Slow-Mo und man das deshalb nicht ernst nehmen kann. Es ist auch wie bei Star Wars, ist ja mal als Star Wars-Story irgendwie gedacht gewesen und dann abgelehnt worden. Diese Bösewichte, die schießen alle immer daneben, also die treffen auch hin und wieder mal, aber meistens schießen die daneben oder sie schießen halt gar nicht. Und alles, was wir erklärt kriegen, so in der Universe-Logik, wird, wenn uns was erklärt wird, auch immer gleich wieder kaputt gemacht. Also nichts davon hält in irgendeiner Form. Zum Beispiel haben sie so Infrarotkameras, wo sie aus dem Orbit in die Häuser gucken können und dann sofort wissen, ah ja, da haben sie das und da haben sie das und in dem Haus sind die und die und in dem Haus ist das und das los. Die haben aber so lustige Gräben gebaut, wo oben nur so Tücher drauf sind, weißt du? Da kann die Infrarotkamera nicht reingucken. Von diesen Gräben wissen sie nichts. Also es ist so alles, was dieser Film irgendwie an der einen Seite hinstellt, reißt er im nächsten Augenblick mit dem Arsch wieder ein und verheddert sich in seiner eigenen Logik. Also auch, dass die ganze Zeit Leute in Feuerkämpfen mit Äxten rumrennen und alle immer daneben schießen und als General Titus dann den einen Typen auf der Brücke bodyslammt, da habe ich gedacht, okay, ich bin raus, ich schalte jetzt einfach ab, das kann sich doch keiner angucken. Jetzt fängt er mitten in so einem Kriegsszenario und ich meine, wir werden gerade mit massenhaft Bildern aus der Ukraine überflutet, die stehen da einfach alle aufrecht rum und machen und tun und schwelgen in ihrer Maskulinität und so. Es ist nicht anzugucken. Es ist so unfassbar fürchterlich scheiße.
Ja, furchtbar. Es ist halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß, ja. Es ist halt, im Endeffekt ist es ja 300, ja. Also ist ja eigentlich die gleiche Story und die gleichen Bilder, die gleiche Ästhetik, aber wir haben halt nicht mehr 2007 oder wann war das? Ich würde sagen 2007 war 300, ne?
Ist nicht sogar früher schon?
Ich weiß nicht, ich meine 2007, aber oder 2006, keine Ahnung. Aber es ist halt ein bisschen was passiert seitdem, wir sind halt 20 Jahre weiter fast und es ist halt im besten Fall langweilig, das nochmal so zu zeigen, aber eigentlich eher peinlich.
Aber der Director's Cut wird alles wieder rausreißen. Wartet ja, genau. Ab.
Noch mehr Slow-Mo.
Ja, man sieht es ja, man sieht so ein paar Szenen, wo zum Beispiel wie der Bösewicht am Schluss aus dem Leben scheidet, da siehst du schon richtig die Schnitte, da weißt du schon genau, was kommen wird. Und das wird einfach nur blutiger und aber genauso öde werden. Das ist dann vielleicht noch Slow-Mo, wie irgendwie der Augapfel wegspringt oder was weiß ich, was da kommt, aber das wird dem nichts hinzufügen, nichts. Da bin ich mir sehr sicher.
Klar, uns wird auch kein Schwein schauen.
Ja doch, die Snyder-Fans, die verteidigen doch alles bis auf den...
Gibt's die überhaupt noch?
Ja, die stehen da mit ihren Äxten und rennen morgen bei dir.
In Slow-Mo.
In Slow-Mo rennen die dann auf dich zu. Ist aber kein Problem. Du schießt auch nicht auf sie, während sie irgendwie alle Informationen über eine Brücke laufen, wo du sie in einem Moment alle wegmetzeln könntest. Nein, du wartest, bis sie dann wieder verteilt sind irgendwie und dann kämpfst du und dann aber am Schluss doch irgendwie wieder auf der Brücke. Warum, weiß keiner, ist egal. Die waren schon rüber, am Schluss sind sie wieder an der Brücke. Und man kann sich das nicht angucken und wenn du anfängst, über das, was du da siehst, nachzudenken, was ich leider, wie man hört, vielleicht getan habe, dann bist du echt verloren. Also das.
Ja, da bist du wirklich, also das darfst du nicht. Das, so tieftaktisch bin ich zum Glück gar nicht eingestiegen, weil mich die Slow-Mo einfach so geärgert hat. Es ist halt so überstilisiert.
Der Teil oben in dem Schiff war noch das Einzige, was man sich so halbwegs angucken konnte, weil da auch nicht so viel Slow-Mo war.
Ich fand ihn trotzdem Also ich habe gerade nochmal bei Letterboxd nachgeguckt, einen halben Punkt besser als den ersten Teil.
Ja, ich auch. Ich auch.
Echt?
Ja, ich weiß nicht, kann es jetzt auch nicht mehr so richtig sagen, warum. Aber ich glaube, so einen Tick besser fand ich ihn dann doch, weil ich den ersten ganz schlimm fand. Also das.
Ja, vielleicht, weil der erste keine Story hatte. Der erste war ja nur so ein, wir sammeln die Crew zusammen.
Mhm.
Und hier war es schon wenigstens so ein, okay, da kommt eine Bedrohung, wir ernten und dann schießen wir uns gegenseitig in Slow-Mo über den Haufen. Es ist natürlich eine dünne Story, aber es ist irgendwie, es hat einen Anfang und ein Ende. Und der erste, der hatte so gar nichts. Das war so.
Finde ich nicht. Da muss ich widersprechen.
Ja. Doch, ich finde schon. Ich fand
vielleicht
auch
habe ja falsche Erinnerungen an den ersten, oder?
Die Hauptdarstellerin im zweiten Teil ein bisschen. Da konnte ich ein bisschen mehr mitgehen im zweiten Teil
ja?
bei ihr. Mhm.
Aber im zweiten Teil entwickelt sich zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Dude überhaupt nicht mehr weiter.
Nee, gar nicht, das stimmt.
Fand ich auch voll überflüssig.
Ja, ja. Ist es, aber da das passiert ja alles im ersten Teil und im zweiten haben wir dann nur so, das ist jetzt so und das ist halt dann ein Pressure Point am Ende.
Hm.
Ich fand, ja, der erste ist auch scheiße, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber ich fand, da kannte ich diese Figuren wenigstens alle noch nicht. Da mit jedem, der eingesammelt wurde, habe ich irgendwie eine neue Figur kennengelernt. Und die Bösewichte kannte ich noch nicht. Dann konnte ich da die Space-Nazis irgendwie versuchen zu verstehen. Und dann wurde mir ja erzählt, wie sie mit denen zusammenhängt und warum die so böse auf sie sind und so weiter. Und da habe ich irgendwie neue Dinge erfahren. Und hier sind wir, und teilweise auch irgendwelche komischen Alien-Rassen, die sie dann noch um Hilfe bitten und so weiter. Und diese komischen Rebellen und da war alles mögliche komische neue Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Und jetzt komme ich rein, es sind dieselben Gangster, auf dem Schiff von denen lernen wir auch niemanden Neues kennen. Da gibt es dieses komische Medical-Team und den einen Bösewicht und den anderen Bösewicht. Und unten auf dem Boden, wir bleiben die ganze Zeit auf demselben Mond. Wir reisen nicht mehr rum. Wir gucken Leuten beim Ernten zu und dann gucken wir Leuten beim dummen Kämpfen zu. Und dann sind wir auf dem einen Schiff und auf dem einen Mond. Es ist alles irgendwie nur die Hälfte. Also der erste war scheiße, aber das hier ist die Hälfte von scheiße.
Ja, du hast recht. Ich muss bei Letterboxd den angleichen. Du hast mich überzeugt. Er ist genauso scheiße wie der erste. Er ist auf andere Weise scheiße, aber genauso scheiße.
Also das hier war wirklich gar, ich weiß nicht, wie viel habe ich beim ersten gegeben? Wir haben keine Punkte gegeben, gell?
Nee, wir haben keine Punkte gegeben.
Habe ich nicht gemacht bei Letterboxd. Aber ja, also ich weiß nicht, bei dem ersten, wenn der erste 2 Punkte war, dann ist der hier einen, oder? Also das ist alles Grütze. Also, aber natürlich nach 10er-Punkte-System bitte, ja, nicht nach.
Ja, ich habe bei Letterboxd 1 Stern gegeben, also 2 Punkte. Ja.
Ja, ich bin bei 1,5. Ja, beim ersten habe ich 1 und beim zweiten jetzt 1,5.
Ja.
Ah, nee, den ersten habe ich auch 1 gegeben. Also ich habe sie gleich bewertet. Das passt.
Dann ist so.
Und trotzdem gucken wir den dritten Teil, oder wie ist es?
Natürlich.
Natürlich.
Dritter Teil?
Ja, warum ich glaube 6, oder? Habe ich nicht 6 irgendwas Teile. Von 6 Filmen gesehen?
Oh, ach du Scheiße.
Mir ist irgendwie
die wollen
so
verarschen. Oh Gott. Ja, klar, schauen wir das. Jetzt sind wir out committed.
Jetzt sind wir committed, jetzt müssen wir. Ich sehe gerade, die Bewertung hier sind 2,9 bei was auch immer das Google hier für
aber
eine Bewertung zusammen.
Kann man das nicht, man kann das doch, kann man Netflix nicht auch mit höherer Geschwindigkeit abspielen? Weil ist eher alles Slow-Mo, warum soll man das nicht mit höherer Geschwindigkeit abspielen?
Das ist eine gute Frage. Ist in Apple TV geht's nicht, aber am iPhone und iPad müsst's gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum sie das nicht in alle einbauen. Auf der Webseite kannst du es auch nicht. Ich habe einen Teil von dem Film, habe ich am Rechner im Safari geguckt, da hast du keinen höhere Geschwindigkeiten-Button. Oder vielleicht habe ich ihn übersehen. Aber
auf dem Android-Handy geht's. Und also der Film ist prädestiniert dafür, weil der ist halt völlig umsonst ausgebremst mit dem Slow-Mo. Was soll das? Also, ja, ich weiß, was es soll. Das soll halt immer wie 300 wirken, aber es ist halt.
Ja, hier, Rebel Moon, Zack Snyder denkt groß, es könnten 6 Filme werden.
Aber irgendwann kriegt er doch keine Finanzierung mehr dafür, oder? Das will doch, eigentlich will das doch keiner sehen. Oder? Will das jemand sehen? Wir gucken das auch nur, weil wir irgendwie, keine Ahnung,
ja,
masochistisch veranlagt sind. Aber also, ja, dass es eine echte Konkurrenz zu Star Wars wird, das glaubt doch keiner mehr, oder?
Nein.
Das kann doch nicht mal Zack Snyder glauben. Na doch, der kann das glauben.
Da sind auch so eigenartige Sachen drin, die dann irgendwie nicht erklärt. Also wo es dann mal ganz kurz interessant wurde, war, als sie diese komischen Bomben da platziert hat. Habt ihr das auch so gesehen, dass das irgendwie eine Art von lebende Entität da im Inneren dieses Schiffs ist? Also es hat
ich erinnere mich nicht.
Ja, ja, du hast recht.
Das hat doch irgendwie die Augen aufgemacht, oder?
Ja, ja.
So komische blaue Augen. Das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, oh, da kommt doch jetzt bestimmt gleich eine Erklärung oder irgendwie, dann erfahre ich was.
Nö, gar nicht.
Dann habe ich einmal in diesem Film irgendwas Neues, was ich noch nicht wusste über diese Welt. So, da ist irgendwie so Bioschiffe oder so und da lebt irgendwas im Inneren oder so. Und dann, bumm, fertig. Keine Erklärung. So, ja, okay, dann ist es ihm einfach auch egal. Schade eigentlich.
Ach ja.
Ja. Naja, und dann, ja, also das ist ein dritter Teil, wird ja quasi am Ende sozusagen angeteasert, weil die Story wird ja eben so erzählt, dass sie da nicht zu Ende ist. Das ist jetzt zwar wieder so ein Handlungsbogen, wenn man das vielleicht mit ein bisschen Goodwill so nennen möchte, endet da ja, aber da wird ja sofort der nächste angeteasert. Wenn er jetzt keine Finanzierung findet, ist das auch nicht schlimm. Das ist jetzt kein so ein Cliffhanger, wo man irgendwie dann jammert, dass es nicht weitergeht. Ich könnte jetzt auch gut klarkommen, wenn es nicht weitergehen würde. Aber es macht zumindest so ein, ist so ein Hint, ja. Hier kommt weiterer Story-Teil noch dazu. Mal gucken.
Juhu.
Verzichtbar.
Absolut verzichtbar. Man merkt halt so richtig, wie er sich denkt, dass er so legendäre, es steht auch, glaube ich, in dem Anrisstext drin, da werden Legenden geboren oder so steht in dem Anrisstext. Und man kann ihm dabei zuschauen, wie er verzweifelt versucht, diese Charaktere ikonisch werden zu lassen. Und er scheitert so auf ganzer Linie. Keine dieser Figuren, wie du es vorhin gesagt hast, Jule, man kümmert sich, es ist nobody cares. Ja, also, du,
komplett egal.
Sind hier
komplett, wer da stirbt, wer nicht stirbt, ist mir sowas von egal. Wirklich, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, ich dachte zum Teil auch, dass er sie alle sterben lässt, dass die jetzt all den so 300-mäßig den Heldentod sterben, weil ich nicht wusste, dass noch ein Film kommt, dass die jetzt das große Heldenopfer bringen müssen, was sie ja zum Teil auch erbringen. Aber ist dann ja auch nicht so, sondern sie rennen dann ohne, ja, wo der eine dann, dieser Greifbändiger, so ohne Deckung auf dem Schlachtfeld rumrennt, wo ich dachte, okay, jetzt erwischt es ihn gleich. Ja, nee.
Ja, die können halt alle nicht schießen, die Gegner.
Zum Glück.
Ja, und die sterben, die sterben teilweise vollkommen so beiläufig, wie dieser Typ, der zum Beispiel da, der war, glaube ich, auch nicht so ganz so wichtig, war keiner von den Helden, der da mit dem Bösewicht ins Schiff reinspringt, so, der ist dann relativ schnell weg. Und andere, diese komische Lichtschwertfrau mit den lustigen Metallhänden, die darf ja über Minuten hin spektakulär zu Boden gerichtet werden. Aber ja, es ist so egal irgendwie alles.
Was sollte diese Szene von General Titus und dem Prinzen, wo der Prinz ihn Titus nennt und der General ihn verbessert und sagt, für dich immer noch General Titus? Was sollte das?
Das sollte ein Witz sein. Du solltest an der Stelle, solltest du eine Verkumpelung mit deinen Charakteren verspüren und solltest das als einen Scherz zwischen...
Ich hab das so empfunden, Titus ist ein Arschloch.
Nein, die werden jetzt Freunde und das ist, ich glaube, so war das gedacht.
Die werden jetzt Freunde dadurch, dass er eben nicht sich verkumpeln lässt und sich Titus nennen lässt von dem wohlgemerkt ein Prinz, gell? Also... Der hätte genauso gut antworten können, ja, und für dich bin ich immer noch Prinz irgendwas. Keine Ahnung. Also es war so bescheuert. Also ich werde gar nicht fertig mit dem Film. Das ist alles so dumm. Das ist in alle kleinen Details ist das so dumm, dieser Film.
Und selbst die Sir Anthony Hopkins Figur, also dieser Roboter, hat mich diesmal aufgeregt. Im ersten Film wusste ich das nicht, dass er das ist, dass er den spricht.
Hä?
Und
ist das so?
Ja, das ist so. Anthony Hopkins, der ist der eine richtig berühmte, den er hierfür engagiert hat.
Oh, das wusste ich nicht.
Der spricht diesen Roboter im Englischen.
Weil die Bewegungen sind ja irgendjemand anderes, gell?
Ja, das mit Sicherheit. Es gibt auch so Szenen, wo du in dem PR-Material, wo du dann Anthony Hopkins einfach nur in einem Tonstudio sitzen siehst, wie er da irgendwie vor so einem Großmembran-Mikro sitzt und seine fünf Lines, die er da hat, reinspricht. Und jetzt habe ich drauf geachtet und dann hat es mich auch direkt gestört, weil Anthony Hopkins, ich glaube, im Englischen sagt man, phone it in. So, also das hat er auch, glaube ich, nicht viel Lust auf diese Rolle gehabt oder zumindest empfinde ich das jetzt so. Weil wenn dieser Roboter spricht und dann hörst du, dann hörst du Anthony Hopkins Stimme, aber halt, du hörst sie in einem Tonstudio. Die kommt da irgendwie so, ja, man könnte vielleicht argumentieren, das ist ein Roboter und der klingt halt irgendwie ein bisschen metallisch und so von innen raus. Aber die Art, wie er das betont und so weiter, merkst du auch, dass er es nicht spielt, was er ja zweifelsohne könnte, sondern dass er es irgendwie vorliest. Oder dass das, es ist mehr so wie so ein Audio, so ein Hörspiel, so ein Hörspieltext.
Aber so. Das finde ich schon okay, dadurch, dass es ein Roboter ist. Also das bringt mich nicht raus.
Ja, aber es gibt also eine Szene, da sagt er irgendwas, was so sein Schlussstatement ist und dann dreht der Roboter sich um und geht. So während er das spricht, dreht er sich um und geht. Und die Betonung von dem, was er sagt, ist überhaupt nicht wie ein Punkt am Ende und ich gehe jetzt. So, das betont, also das, ich weiß nicht, es klang wie für mich wie vorgelesen, wie wenn er das Buch vorlesen würde und wenn Anthony Hopkins Stimme als nächstes sagen würde und er dreht sich rum und verlässt den Raum. Ja, als wenn es so eine Erzählerstimme ist. Aber er ist halt Teil dieser Szene und er muss doch irgendwie interagieren und irgendwie, aber naja, egal.
Ja, dieser Roboter, was sie aus dem gemacht haben, das war ja auch, es wird halt mal gezeigt, dass er eigentlich völlig überlegen ist den Angreifern und es eigentlich auch alleine regeln könnte, aber macht er dann halt auch nicht.
Ja.
Wird dann halt mal gegen
Ach, und am Schluss noch Deus Ex Machina, wenn dann die Rebellen kommen, pünktlich, wenn sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden. So. Hättet ihr nicht mal 20 Minuten näher kommen können. So. Dann wäre es zu einfach gewesen. Und wir hätten ein paar Heldentote weniger gesehen. Das ist alles so. Es hält nicht zusammen.
Also komm, nicht
mehr. Ja, wir müssen hier weg.
Ja, wirklich.
Sinnlos.
Okay, Rentierbabys.
Oh Gott.
Oh Gott.
Jetzt halte ich mich raus. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Es klingt erstmal süß, aber allem, was ich
gehört habe, ist das klingt, nicht. Es klingt sehr niedlich, aber es ist überhaupt nicht niedlich.
Es ist gar nicht niedlich, nee. Möchtest du oder soll ich?
Nee, mach mal.
Oh Gott. Ja, Rentierbaby ist eine Netflix-Miniserie, die... Wo fange ich an? Also, es ist von und mit Richard Gadd. Das ist ein Comedian, glaube ich. Ich kannte ihn nicht bisher. Und der hat wohl wirklich traumatische Erlebnisse in seiner Vergangenheit, die er in dieser Serie und verarbeitet und zeigt vor allem. Und da geht's hauptsächlich um Stalking, aber schon auch ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, schon auch um sexuelle Gewalt. Und das ist wirklich schwer zu ertragen. Also es ist wirklich intens. Also wir sehen halt zu, wie eine Frau, die etwas älter ist als er, er ist Barkeeper und will gerade Comedian werden, wie sie halt sich ja in ihn verliebt und ihn dann wirklich massiv stalkt. Also wirklich richtig unangenehm. Ja. Und in einem Rücksprung sehen wir eben auch noch einen sexuellen Missbrauch ihm gegenüber von einer anderen Person. Ja, Jule.
Ja.
Sag mal was dazu.
Ja, fällt mir irgendwie sehr schwer. Ich habe diese zweite Ebene, die dann später dazu kam mit dem sexuellen Missbrauch durch sein, das war so ein Schauspielcoach, ne? So ein Comedy-Coach, keine Ahnung. Habe ich nicht so kommen sehen. Weil ich dachte so, oh, guckst du mal hier diese Serie, naja, geht um Stalking, alles klar.
Genug zu ertragen.
Genau, es geht schon so los und man denkt so, was macht der Typ da? Warum reagiert er, wie er reagiert? Ich verstehe das nicht. Also da sind so Verhaltensweisen, wo ich gedacht habe, das kann man doch nicht machen. Und dann kommt diese zweite Ebene mit diesem sexuellen Missbrauch dazu und man denkt sich, ja, oh Gott. Jetzt wird vielleicht manches so ein bisschen klarer, warum er vielleicht nicht so eher hart reagiert, wie er eigentlich reagieren müsste. Und dann kommt es ja auch noch dazu, dass am Anfang steht based on a true story oder this is a true story. Ich glaube sogar this is a true story. Und dass man so, also mir ging es zumindest so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ja okay, der hat da irgendwie komisch reagiert, aber das kannst du ja jetzt auch nicht bewerten. Das hat er halt so gemacht. Also ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, dass ich gedacht habe, Typ, komm mal klar. Und dann aber gleichzeitig gedacht habe, nee, das kannst du jetzt ihm aber auch nicht vorwerfen. Das ist halt seine Geschichte. Das kannst du ja jetzt nicht hier ihm irgendwie zum Vorwurf machen, dass er da so komisch drauf reagiert und keine Grenzen zieht. So das, also ganz, und ich hab's tatsächlich als Serie, ich gucke so oft Serien so nebenbei, ne? Wenn ich im Büro sitze und so stupide Arbeiten machen muss, wie irgendwelche Dinge unterschreiben, wo ich da irgendwie eine Stunde sitze und Sachen unterschreibe, dann habe ich sowas nebenbei laufen. Und ich musste da dauernd hingucken und und habe dann irgendwann aufgehört, das im Büro zu gucken, weil ich dachte, das geht nicht. Ich bin da zu sehr von gefesselt und bin da zu sehr drin. Es war aber gleichzeitig super unangenehm, das anzugucken.
Ja. Ja gut, er erklärt das ja dann am Ende, warum er zum Teil so ihre Grenzverletzungen so zulässt.
Ja, aber erst am Schluss, ne?
Erst am Schluss, ja, genau.
Und bis dahin sitzt man die ganze Zeit da und denkt so, Mann, mach doch mal was.
Ja, obwohl sie halt auch wirklich zäh ist, also das muss man schon sagen. Also es ist schon, also selbstverletzend zäh. Und auch jetzt mal auf die Metaebene auch fantastisch geschauspielert, gell? Also auch von ihr.
Ja, total.
Das ist wirklich Wahnsinn. Gut, und er, ja, auch verstörend gut geschauspielert, aber es ist halt seine Geschichte, also von daher. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass man so eine krasse Geschichte selbst spielen kann. Also, ja. Weil das doch, der setzt sich dem ja dann dadurch unheimlich aus. Also, finde ich, also, bemerkenswert.
Er hat es ja vorher schon in irgendeinem seiner Stand-Up-Programme verarbeitet, ne? Und das war jetzt, glaube ich, nur so die Fortführung davon. Also, ich hoffe einfach mal, dass er das dementsprechend aufgearbeitet hat.
Ja. Ja, ich hatte von dieser Serie irgendwo, ich glaube bei TikTok oder sowas, gesehen, dass Leute eben darauf hingewiesen haben, dass das eben eine fantastische Serie ist, die wirklich toll ist, aber dass sie auf jeden Fall die ist auch ab 18, gell? Und dass man da auf jeden Fall darauf hinweisen sollte, dass die auch wirklich ab 18 ist, dass es nichts für Kinder ist und dass es wirklich richtig verstörend ist.
Ja, und ist ja zum Teil auch sehr explizit, ne? Was gezeigt wird.
Ja, das kommt noch dazu, ja, klar.
Ja, ja.
Aber ist schon, ja.
Ja, ich hatte sie tatsächlich ganz am Anfang, als sie bei Netflix neu war, wurde sie mir vorgeschlagen mit neu bei Netflix und da habe ich sie gleich geguckt. Das heißt, ich hatte vorher nichts gelesen, nichts davon gehört und war komplett verstört.
Harmloser Titel, gell?
Ja, genau. Ich dachte, was kann passieren? Und war danach echt so ein bisschen... Ja, verstört und traumatisiert und habe gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich mittlerweile auch noch einen Podcast darüber gehört. Oh, wie heißt der denn? Kulturpessimist.
Ah, die haben darüber gesprochen?
Nee, warte, das sind die anderen. Warte. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Reden wir weiter. Und ich habe da jedenfalls gehört, dass es ja ein kompletter Hype ist jetzt im Internet und dass die Leute anfangen, diese Frau ausfindig zu machen. Die hat, also die angebliche Frau, die Vorlage war für die Doktorin, die hat auch irgendwie ein Interview schon für eine Zeitung gegeben und hat jetzt gedroht, Netflix zu verklagen und irgendwie gab es da einen kompletten, haben Leute jetzt detektiv gespielt und versucht, die ganzen Vorbilder für seine Geschichte da ausfindig zu machen und zur Rede zu stellen.
Okay.
Ja, und auch den Typen, der ihn da sexuell missbraucht haben soll. Und da haben sie dann aber irgendwie einen falschen von den Kameras erzählt. Also es nimmt alles so ein bisschen absurde Züge an.
Das klingt auch echt unschön. Also es kann ja wirklich unschön enden.
Ja, genau. Ich hatte das Interview auch gefunden mit der angeblichen Martha.
Mhm.
Ja, das ist dann nicht mehr so schön. Aber die Serie ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Ja, ja. Es ist, ja. Wenn man das aushalten kann, dann ist sie wirklich toll gemacht. Genau. Also, ja,
genau. Ja, man sollte sich bewusst sein, um was für Themen es da geht und sich vorher fragen, ob das geht.
Ja.
Und wo kommen jetzt die Baby-Rentiere?
Sie nennt ihn Baby-Reindeer. Also das ist einfach ihr Kosename für ihn.
Okay. Verstehe.
Weil sie irgendwie als Kind ein Kuscheltier hatte, ein Baby.
Okay. Schade. Ich hatte auf Baby-Rentiere gehofft.
Nee.
Nein.
Damn it. Gut, dann, wenn ihr damit fertig wart, dann geht es jetzt zu einer Serie über. Zwei an einem Tag.
Und zu einem Film. Ich habe nämlich den Film auch noch nachgeschaut.
Ja, du hast mir das im Vorfeld gesagt, dass ich den auch gesehen habe. Ich erinnere mich genau an gar nichts, außer du erzählst jetzt ein bisschen was und dann kommt es vielleicht zurück. Fang doch mal an.
Ja, also Folge 206 des Sneakpods, schon ein bisschen her, damals mit Martin und Claudia noch. Wir waren alle zu fünft, also wir waren zu fünft.
Wir sind am 26. Oktober 2011 in der Sneak gewesen und haben diesen Film offensichtlich gesehen. Ich weiß nichts mehr darüber.
Mit Anne Hathaway. Und der Film beginnt in Edinburgh und sie und ein junger Mann lernen sich kennen oder haben so fast einen One-Night-Stand, aber das wird irgendwie nix, weil er wohl keine Lust hatte oder weil er irgendwie verweigert. Und sie freuen sich aber trotzdem an und wir sehen dann ihre Geschichte, ihre Freundschaftsgeschichte der nächsten Jahre, aber immer nur so schlaglichtartig an einem Tag, also immer dieser 15. Juli. Und dazwischen passiert schon auch was. Also die sehen sich dazwischen auch oder telefonieren dazwischen, leben sich auseinander oder auch nicht. Aber wir sehen halt immer nur diesen 15. Juli und haben halt immer nur diesen Ausschnitt dieses einen Tags im Jahr. Und ja, es ist am Ende eine Romanze und halt so eine Lebensgeschichte von den beiden halt. Und wir haben damals bemängelt, dass es, also vor allem, ich habe die Folge gehört gestern, vor allem du hast sehr stark bemängelt, aber wir alle anderen auch, dass es so furchtbar ätzend langsam erzählt sei und dass man das gerade dann, wenn dieser Bruch kommt, wo also die erste Szene wiederkommt, also dieses Jahr, wo so ein großer Twist kommt, dass es danach noch weitergeht, hast gerade du extrem bemängelt und hast so gesagt, das wolltest du dann alles gar nicht mehr sehen und das war voll uninteressant. So. Aber wir haben das halt damals auch in der Sneak gesehen, ja? Wir haben das mit einem anderen Herangehensweise gesehen. Aber wir fanden es furchtbar langsam. Jetzt hat man sich gedacht, ja, wenn ein Film schon furchtbar langsam das erzählt, warum machen wir da nicht gleich eine Miniserie daraus? Jule, wie hat das diese Serie umgesetzt?
Ich fand es tatsächlich sehr schön. Also ich fand, man konnte den beiden sehr schön dabei zugucken, wie die erwachsen werden, wie sich deren Leben entwickelt, für Prioritäten sie setzen. Und ich mochte das einfach, den beiden zuzugucken. Und ich habe mich kein bisschen gelangweilt. Ich fand es sehr, es ging auch ans Herz. Zum Schluss dann natürlich sowieso. Ich hatte tatsächlich vergessen, wie der Film
endet. Ich habe so geweint am Ende.
Ich tatsächlich auch, obwohl ich kein Herz habe. Und ich wirklich, ich hatte komplett vergessen, wie dieser Film war. Ich habe den damals auch geguckt.
Echt? Nee, das wusste ich noch.
Ich habe mich nicht mehr erinnert. Das hat mich quasi aus dem Nichts getroffen.
Ja, im Film ja auch.
Ich fand ihn zwischendurch sehr unsympathisch. Aber das, so ist die Figur, denke ich, auch angelegt.
Ja, so soll er sein, ja.
Sie fand ich super. Ich fand sie so putzig die ganze Zeit. Ich mochte die total. Ich fand das einfach eine total schöne, ja, so, wir gucken dem einfach zu, was passiert, 14 Folgen lang.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich hatte auch kein Problem mit der Langsamkeit. Ich hatte ein Problem mit ihr, muss ich sagen, weil ich hab das denen nicht abgenommen, dass der auf sie steht, weil sie kommt halt sehr nerdig rüber, gell? Also in dem Film war es halt Anne Hathaway, die so ein bisschen auf Nerd getrimmt war, aber man sieht halt, dass es Anne Hathaway ist und da habe ich das schon verstanden, so, okay, ja, aber er ist halt eine super oberflächliche Person, also wirklich klischeehaft oberflächlich. Warum fährt er auf sie ab? Es ist mir nicht erklärlich.
Doch, das hört ich zwischendurch auch, aber ich glaube tatsächlich, dass der Punkt ist, dass sie halt anders ist als alle, die ihn sonst umgeben. Dass sie halt nicht so oberflächlich ist, keine tolle, ja, hübsche Blondine, die er sonst um sich rum hat, die sich für andere, also sie interessiert sich einfach für andere Dinge und gibt ihm da ja auch was mit. Sie liegen da zusammen auf dem Fußboden und lesen irgendwelche Bücher und ich glaube, er gibt dir einfach was sonst nicht so viel bei ihm vorkommt.
Ja. Ja, das Ganze ist ja eine. Ist
und
ja
heißt eine nur auch zu Aufmerksamkeit, weil ich glaube, also dieses Verhältnis zu seinen Eltern ist ja komplett strange.
Ja, total.
Das ist ja alles andere als gut. Und ich glaube auch, die Beziehung zu seinen Frauen, das ist ja nie was Tiefergehendes und nie was wirklich durch wirkliches Interesse geprägt ist, würde ich denken.
Ja, doch zu der einen, die er dann heiratet, ja schon, oder?
Mhm, ja, zu der, das ja, das stimmt. Aber vorher nicht. So diese ganzen, die da so eine nach dem anderen gezeigt wurden.
Also das muss ich auch sagen, die er dann heiratet, die war viel besser dargestellt in der Serie als im Film. Das war, die kommt im Film viel zu kurz. Ja, ich weiß nicht mit ihr. Also, was ich ein bisschen putzig fand, das Ganze ist ja eine Buchverfilmung und es hält sich wohl ziemlich ans Buch. Und sie haben halt jetzt als Hauptdarstellerin eine indische oder indischstämmige Darstellerin oder auch nicht nur Darstellerin, sondern auch Figur. Also es wird ja auch thematisiert. Diese Szene mit der Sonnencreme am Strand geht halt natürlich dadurch total flöten, gell? Das war halt glaubhafter, als es halt die total bleiche Anne Hathaway war, die dann sagt, wenn sie sich nicht eincremt, verbrennt sie sofort.
Ja. Bin ich tatsächlich kein Stück drüber gestolpert.
Nicht?
Also, das fand ich so, nee, überhaupt nicht. Ich habe das komplett so hingenommen. Ja, klar. Nee, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Und ich habe jetzt den Film nochmal geschaut und war wirklich, also ich fand es beeindruckend, wie nah die beiden sich sind. Also der Film und die Serie. Also wie sehr das offensichtlich, ich habe ja das Original, also das Buch nicht gelesen, aber es scheint offensichtlich beides sehr nah am Skript zu sein. Denn die Filme sind, oder der Film und die Serie sind einfach sehr nah beieinander. Und der Film ist halt ein Destillat der Serie. Also es ist halt komplett zusammengestrichen auf das Nötigste. Aber ich finde, der Film erzählt das ziemlich gut. Also das, was wir damals überhaupt nicht empfunden haben, empfinde ich jetzt total. Also ich finde ihn super reduziert. Also so der schafft es halt, diese Serie auf eine Filmlänge zusammenzudampfen und wirklich Szenen, wo er in der Serie, also in der Serie ist es ja fast, also bis auf die vorletzte Folge, glaube ich, ist es ja immer eine Folge ist ein Tag, also ein Jahr im Endeffekt. Und im Film ist es ja zum Teil so, da ist ja ein Tag zum Teil eine halbe Minute oder so. Ja, das sehen wir halt in der Serie eine halbe Stunde. Und es fehlt trotzdem nichts. Es wird sogar mehr erzählt. Also ich finde diese Szene, diese ikonische Szene in dem Restaurant, in dem sie arbeitet, wo sie denen irgendwie erklärt, was ist und was aus was wird und wo sie da so gelangweilt ist und das so runterrattert und der Gast kann es gar nicht aufnehmen und was so zeigt, dass sie eben so, ja, da so schon in diesem Schema so drin ist und da schon so versauert im Endeffekt. Ja, das erzählt der Film in einer ganz kurzen Szene und das erzählt die Serie eigentlich nicht. Also ich finde den Film, muss ich sagen, ich finde den direkt kunstvoll. Das haben wir damals nicht gesehen. Aber jetzt im Vergleich zu der Serie, also ich finde den super gemacht. Erstaunlich gut gemacht, obwohl er natürlich, also gerade die letzte Folge, das geht natürlich unheimlich ans Herz und das bringt der Film nicht. Also da ist der Film schon auch irgendwie berührend, aber nicht so wie diese Serie. Also die Serie ist wirklich, die geht dann hart an die Tränendrüse. Und so wie ich es auch mag. Also ich mochte das auch, ich hab das genossen.
Vielleicht muss ich den Film nochmal gucken. Aber ich glaube, Anne Hathaway ist halt nicht so richtig meins. Und ich glaube, ja, da kann ich mit der Hauptdarstellerin aus der Serie halt besser connecten irgendwie.
Also ich habe damals auch das Problem gehabt, dass Anne Hathaway nicht so meins war. Unser aller nicht. Also wir haben die damals massiv gehatet in unserer Aufnahme. Wie ich finde, auch ein bisschen ungerecht. Ich kann mittlerweile viel besser mit ihr. Weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht von ihren Ausschnitten, wo sie rappt. Fand ich ziemlich cool. Das sieht man ja manchmal. Und ja, ich weiß nicht. Sie ist vielleicht übertrieben, das zu sagen, aber ich finde, sie sieht meiner Frau so ein bisschen ähnlich. So ein ganz kleines bisschen. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen biased. Ich finde, meine Frau ist so eine Mischung aus Anne Hathaway und Emma Watson. Deswegen
nicht
bin ich da. Ja, genau. Meine
Frau sieht also gerade zu 115% aus wie Emma Watson. Und
ja, die sieht sehr wie Emma Watson. Aber die Figur, finde ich, hat sie eher von Anne Hathaway.
So.
Sie ist halt nicht so klein wie Emma Watson, ja?
Das stimmt.
Aber nee, also ich fand Anne Hathaway hier nicht so schlecht. Was mich sehr, sehr gestört hat, und deswegen habe ich ihn dann auch auf Deutsch umgeschaltet, sehr schnell, dass sie halt amerikanisch redet, mit so einem ganz leicht, also sie versucht halt so ein bisschen britisch zu klingen, aber ist halt immer noch amerikanisch. Wo ich mir denke, so, Leute, was soll denn diese Scheiße, ja? Und das ist hier in der Serie halt einfach viel besser gemacht. Die reden halt wirklich schottisch und nordenglisch und oder eben dann auch richtig, richtig englisch. Ist doch nicht nötig, ja, aber ja, war halt nötig, man hat halt eine amerikanische Top-Schauspielerin nehmen wollen, das hat man halt noch so gemacht in den, wann war das, 10er-Jahren, Beginn 10er-Jahren, das macht man halt heute nicht mehr, zum Glück. Und heute, wenn jemand britisch klingen soll, dann nimmt man halt einen Briten, hoffentlich, also häufig, meist.
Außer wenn man Russen braucht, dann nimmt man Kenneth Branagh. ich habe gerade mal alle Bilder, die die IMDb zu dem Film hat, den ich ja offensichtlich gesehen und besprochen habe, angeguckt. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich habe 70 Bilder oder so angeguckt. Hier ist
aber noch, komm, an die Busszene musst du dich doch erinnern.
Ich erinnere mich an nichts, an gar nichts.
Die ist doch in der Sneak, ist die doch ikonisch geworden.
Ja, aber die ist halt hier nicht als Bild und das ist,
ja.
Ist wirklich, diese ganzen Bilder, die ziehen an mir vorbei, ich erinnere mich an nichts, es ist faszinierend. Ich zweifle gerade so ein bisschen an meine, ob ich irgendwie eine Amnesie habe, von der ich nichts weiß oder so.
Offensichtlich.
Kann doch nicht sein.
Ich habe dich gestern darüber sprechen und haten gehört, also ja, du hast Ding gesehen.
Vielleicht, wenn ich meine eigene Stimme höre, darüber reden, vielleicht kommt dann wieder was raus, wenn ich mir das nochmal anhören würde. Aber
ja.
Ich habe auch dieses Foto, was auf unserer Webseite ist, wo wir das aufgenommen haben. Das ist deine alte Wohnung, oder? Auf dem Bild?
Ich glaube schon, ja.
Seit wann stand da denn mal so ein Tisch? Kann ich mich auch überhaupt nicht
erinnern? Ja, da kann ich mich auch nicht erinnern. Da stand doch ein Schrank eigentlich. Hat mich auch gewundert, ja.
Sehr eigenartig. Man guckt es an und denkt so, ja, ich bin auf diesem Foto, aber ich weiß nicht, wo wir da sind oder wieso da ein Tisch steht.
Ja, das ist
2011 komisch. Ist offensichtlich gelöscht worden. Das habe ich irgendwie... Da hat mich einer geblitzdingst, glaube ich.
Scheiße. Ja.
Das ist ja auch schon ganz schön lange her.
Ja.
Ja, aber ich kann dir irgendwie,
Ecke.
Weiß ich nicht, so aus irgendwelchen Urlauben aus den 90ern oder so, könnte ich dir wahrscheinlich jetzt mit dem Stift die Fahrtroute, die ich mit dem Auto gefahren bin, auf die Karte malen oder so. Erstaunlich, was man so löscht, glaub, und was man nicht löscht.
Ja, der Stefan sagt das ja auch, wenn man drüber gesprochen hat, dann hat man es vergessen. Und ich glaube, zum Teil stimmt das auch. Also wir haben auch Filme besprochen, die ich wirklich komplett vergessen habe. Da gehört er jetzt nicht dazu. Aber es gibt viele Filme, die auch noch nicht so lang zurückliegen, wo wir nichts mehr drüber wissen. Das kommt vor.
Das ist faszinierend.
Manchmal sind sie halt auch vergessenswert.
Gut, dass wir dann immer eine Aufnahme davon haben, die wir diesem Internet übergeben haben. Das hat schon was für sich.
Genau. Gutes Archiv.
Ja.
Ja, du hast recht, das ist die pinke Bar. Müsste, doch,
ist deine Küche da hinten mit diesem Vorhang, ja, das ist schon so.
Aber das ist noch alles, dieses Bild, was da hinten drüber hängt, das ist das von Terminator, von dieser Terminator-Serie, das hing dann genau auf der anderen Seite unterm Bett. Also da, ich habe offensichtlich da noch umgeräumt danach.
offensichtlich. Gut, ja. Lass uns im Themensystem
was haben wir noch?
Etwas weiterkommen. Also ich verstehe jetzt, man soll diese Serie schauen, ja? Zwei an einem Tag.
Ja, da muss man wirklich Herz haben, gell? Also ohne
ja,
Herz
wirklich.
Ist es schwierig. Also
das
Jule, du hast es auch ohne Herz geschafft, okay, aber also eigentlich
aber
sollte man schon.
Ich habe es tatsächlich auch Roman, da als Nebenbei-Serie benutzt. Also
ja, dafür eignet sich das gut. Habe ich auch. Also
genau.
Ich habe da auch, war nicht mit beiden Augen dabei. Aber
nee,
das macht
genau.
Auch nichts, weil es so langsam erzählt wird, dass es nicht so schlimm ist.
ja.
Aber es ist halt so fürs Herz. Es ist so, es tut
genau.
Nicht so richtig weh, am Ende schon ein bisschen, aber nee, ist schön. Ist eine schöne Romanze. Und der Film ist halt ein Destillat davon.
Ich wünschte,
ja, okay,
könnte
ich
das
guck den nochmal.
Mit diesem Nebenbei gucken.
Kannst du nicht?
Nee, ich kann das. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei Rebel Moon 2 habe ich das versucht. Da habe ich hier irgendwas programmiert und habe das nebenher auf dem zweiten Bildschirm laufen lassen. Und dann habe ich mich irgendwie was aufgeregt, was ich aus dem Augenwinkel, dann habe ich das Programmieren wieder vergessen. Dann habe ich wieder kurz programmiert, dann hat er wieder irgendwas Dummes gesagt, dann musste ich rüber gucken. Und dann war ich wieder so in diesem mich reinsteigern in den Hate, dass ich dann wieder nicht weiter programmiert. Dann habe ich irgendwann Pause gedrückt und habe es abends weitergeguckt, weil selbst sowas muss ich dann mit voller Aufmerksamkeit gucken, damit ich mich dahin abendlich drüber aufregen kann. Also irgendwie, das ist so ein Konzept, das geht bei mir nicht.
Okay.
Aber gut, ich vielleicht was hast du vorhin gesagt, du musst massenhaft Dinge unterschreiben, irgendwie so, dann vielleicht bei sowas könnte ich es vielleicht auch, das weiß ich nicht, sowas mache ich nicht.
Ja, ich meine, Programmieren ist schon auch, wo man ein bisschen im Kopf dabei sein muss.
Da muss man ja aufpassen. Ja, ich mache ja nur so Dinge nebenbei, wo ich mein Gehirn nicht brauche.
Okay. Ja, vielleicht sollte ich sowas auch mal tun. Das klingt angenehm. Gut, nächstes Thema, Lady Bird.
Oha.
Da habe ich irgendwie das Gefühl, das schon mal gehört zu haben und vielleicht sogar irgendwas darüber zu wissen, aber ich krieg's gerade nicht gegriffen. Was erzählt
mir mal. Ja, das ist ein Film mit Saoirse Ronan. Das ist ein Coming-of-Age-Film, der schon auch gut bewertet wurde. Also habe ich so das Gefühl, der so als gut gilt. Wie ist denn deine Einstellung zu dem Film, Jule? Bevor ich irgendwas Falsches sage. Ach genau, Greta Gerwig-Film.
Greta Gerwig, genau. Ja, ich habe ihn auch geguckt, also ich habe ihn ganz ewig auf meiner Liste stehen gehabt, habe ihn aber nie geguckt und jetzt kam er dann irgendwie, war der bei Netflix drin auf einmal? Ich glaube. Und da habe ich gedacht, naja, guck's ihn endlich mal. Ja, so richtig, also ich weiß, dass ich nach dem Gucken dachte ich, ach ja, schön. Und dachte noch so, diese Mutter-Tochter-Beziehung immer und man hofft ja immer, dass man das mit seinen Kindern besser hinkriegt. Und ich,
ja, schon.
Ja, und auch dieses Gefühl von dieser Provinz, in der sie da aufgewachsen ist, ich konnte das alles schon so fühlen.
Diese Provinz?
Es kam einem so vor, ne? Ich weiß nicht, es kam einem aber nicht vor wie so eine Großstadt und es war alles schon so ein bisschen provinziell und.
Ja, stimmt.
Ja. Und aber jetzt tatsächlich so nach 2 Wochen, ich glaube so vor 2 Wochen ungefähr habe ich den geguckt, ist tatsächlich leider nicht so viel hängen geblieben bei mir. Obwohl ich nachgeguckt habe, ich habe ihn bei Letterboxd mit 4 Sternen bewertet. Manchmal sollte man auch nochmal drüber schlafen, bevor man diese Bewertung da abgibt. Das ist mir schon öfter in letzter Zeit passiert. Ja, ich habe den am 19. April geguckt, also vor 4 Wochen.
Oh, ist schon lang her. Ja. Ja gut, aber vielleicht ist es auch richtig, das gleich zu machen, weil dann verklärt man ja bestimmte Dinge dann. Das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Also ich bin auch nicht so richtig warm geworden damit. Ich habe es dann darauf geschoben, dass ich vielleicht einfach zu alt bin und nicht der Stefan, weil es halt so coming of age, wie es halt nur coming of age sein könnte. Ich bin mit ihr einfach gar nicht warm geworden. Also ich mochte sie irgendwie nicht, aber das ist ja auch okay. Ich bin ja in einer ganz anderen Lebenssituation. Ich kann das nicht so fühlen, dieses Teenagertum. Und ich fand sie nicht sympathisch. Also ich fand sie so, ja, wie sie da darauf besteht immer, dass sie ihren eigenen gewählten Namen benutzt. Und wie sie sich ihrer Mutter gegenüber verhält und ihrem Vater gegenüber, überhaupt allen gegenüber verhält. Und auch dieses, was ihr Traum ist, wie sie das dann versucht umzusetzen. Das war alles so, ich weiß nicht so richtig ausgegoren, aber ja, ist halt ein Teenager, ja, also passt dann ja auch. Also so ist das halt als Teenager.
Ich fand es für so einen Teenager schon ziemlich realistisch, wie sie da gehandelt hat. Und
fand ich auch.
Und ich fand so diese Beziehung zu der Mutter, ich fand es ja eigentlich ganz cool, dass die Mutter sie dann auch Lady Bird genannt hat. Also nicht durchgängig, aber dann hin und wieder.
Ja.
Und die haben ja auch so Momente geteilt, wo man gedacht hat, okay, jetzt kommen sie sich näher. Und dann wurde es aber gleich wieder irgendwie auf der anderen Seite eingerissen. Und also mir tat
die Mutter
auch so ein bisschen leid, muss ich sagen.
Aber
das ist wahrscheinlich genau das.
Hat.
Ja, und ich glaube, das ist aber genau das, dass wir aus einer anderen Perspektive drauf gucken, ne?
Ja, ja, klar.
Vielleicht, wenn wir den Film vor 30 Jahren gesehen,
<Da kommt hin. lacht>
wäre der Blick halt ein anderer gewesen. So. Und ich gucke gerne, also ich bin wirklich großer Fan von Coming of Age und aber so richtig hat er mich tatsächlich aus ihrem Blick nicht gekriegt. Ich habe halt eher tatsächlich aus dem Blick dieser Mutter aufgeguckt. Wird mir gerade so klar.
Ja, also klar, also ich habe die Mutter auch gefühlt und den Vater natürlich auch. Weil die hatten halt Sorgen wirklich, ja, also die hatten halt wirklich Sorgen, die halt für Lady Bird nicht einzusehen oder nicht relevant waren, die aber rein objektiv halt relevant waren, also halt finanzielle Sorgen auch halt vor allem, gell?
Aber das ist einem als Teenager halt egal, ne?
Genau, und halt auch dieses, du willst ja, dass irgendwas aus deinem Kind wird, gell? Und dass es halt nicht so hohe Träume hat, dass halt nichts dann wird. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja, weiß nicht. Was ich gut fand, war das Ende, dass halt dieses, ich weiß nicht, wie weit ich das spoilern kann, also, dass im Endeffekt sie dann auch eine Entwicklung macht, gell? Also, dass dann am Ende dieses, wie sie dann halt auch auf ihre Mutter zugeht, und klar war das ein bisschen mit der Brechstange, aber das war schon auch dieses, ja, sie ist halt nicht komplett in ihrem Film einfach gefangen und beharrt auf allem mit dem Kopf durch die Wand, sondern sie ist dann schon auch irgendwie zu Zugeständnissen bereit, beziehungsweise dazu bereit, die Gegenseite oder die Seite der Elterngeneration eben auch zu sehen und zu sehen, was deren Nöte und was deren Beweggründe sind, und dass halt sich die Welt nicht nur um sie dreht, wie das halt ist, wenn man ein Teenager ist.
Ja,
Das fand ich schon gut, und ja, Greta Gerwig hat's halt drauf, ja, also, aber er hat mich nicht so gepackt wie Barbie, also bei weitem nicht. Nee,
tatsächlich. Barbie hatte ich auch dann nochmal 2 Wochen später geguckt, und der hat mich auch deutlich mehr gekriegt.
Ja. Ja, ist für mich der relevantere Film auch. Also das ist, aber das ist halt auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Ja, so what.
Ja, aber ich glaube, wenn man gerne so Coming-of-Age guckt, dann kann man den gut gucken. Also ohne, dass es vertane Zeit ist, ne?
Ja. Obwohl halt auch, also storymäßig nicht wahnsinnig viel passiert. Ist halt auch hier so eine Charakterentwicklung. Das ist halt nicht mein Ding, ne? Also, ja.
Da haben wir es wieder.
Also eher was für Stefan.
Ja, wahrscheinlich eher.
Jule, wo du es gerade sagtest, aus der Perspektive der Mutter, da fiel mir ein, das ist noch eine Sache, die ich vorhin zu All of Us Strangers nicht gesagt habe. Dieser Blick so, was macht es mit dem Kind, wenn die Eltern sterben? Und auch wenn der hier dann schon über 40 ist, da dachte ich auch so, das ist so, da musste ich dann so über mein eigenes Vatersein nachdenken und dachte so, okay, die Moral von der Geschichte ist, stirb in dem Autounfall nicht.
Besser ist das.
das war auch so ein Aspekt, über den ich während des Films so nachgegrübelt habe. So, besser mal vorsichtig.
Ja, aber das ist ja auch ein so ein Aspekt, über den man nicht so gerne nachdenkt, ne?
Nee,
und weshalb der Film vielleicht auch an der Stelle ein bisschen piekt und nicht ganz so einfach ist, ja.
Ja, das ist super berührend, wie dann der Vater ihm gegenüber sich verhält dann. Also ist ja...
Ja, fand ich auch.
Krass. Ja.
Gut. Lady Bird.
Ja. Kann man, muss man aber nicht. Also, ich hab's jetzt nicht gebraucht. Also, es war nicht mein Film.
Okay.
Vielleicht findet Stefan eher was.
Da haben wir es durchgeschafft durch unsere Riesenliste von Filmen und Serien und Zeug und dies und das.
Ja.
Hier steht Tiere.
Tiere.
Ich habe keine, das meint also wahrscheinlich euch. Also, ich habe neulich von den Elstern erzählt, gell, als wir es von den Vögeln hatten. Von dem Elsternnest vor meinem Schlafzimmerfenster. Sie sind jetzt Flügge geworden.
Wie, du hast direkt vorm Fenster oder was?
Naja, vor meinem Schlafzimmerfenster.
Auf dem Fensterbrett.
Nein. Vor meinem Schlafzimmerfenster steht ein großer Baum. Und direkt auf der Höhe meines Schlafzimmers, ich wohne ja im 4. Stock, kann ich rausgucken, und direkt auf der exakten Augenhöhe haben die Elstern ein Nest in die Baumspitze gebaut.
Oh, das ist
und
schön.
Da war jetzt sehr viel Gehüpfe von sehr kleinen, lustigen Elstern, die dann immer so von einem Ast zum anderen und sind da so in den Baum rumgehüpft und haben auch zum Hüpfen schon immer ihre Flügel benutzt, und sind dann aber immer wieder ins Nest zurück, und die Elternvögel kamen immer und haben irgendwelches Essen gebracht. Und jetzt... Also es war ungefähr so zu der Zeit, so ein Tag nach unserer letzten Aufnahme oder so. Und dann war das so 1-2 Tage, ging das da so vor sich hin. Und eines schönen Abends, ich bringe gerade die Kinder ins Bett, und die also schlafen auch bei uns im Schlafzimmer ein. Und ich hatte mich schon hingelegt mit meinem Sohn, und der Rollladen war noch oben. Und wir haben angefangen, eine Geschichte zu lesen. Und plötzlich knallte eine dieser Jungelstern quasi gegen unsere Schlafzimmerscheibe.
Oh,
ist aber nicht verletzt worden, weil da ist eine ein Mückengitter, ein, nicht Mücken, ist, Gitter ist das falsche Wort, so ein Mückennetz ist da davor gespannt und das hat wohl den Einschlag gebremst und dem Vogel auch ermöglicht, sich mit den Krallen in dieses Mückennetz zu hängen, also zu, festzuhalten quasi und das zu verhindern, dass er jetzt runterfällt. Und dann hing er da und hing quasi, weil das Bett ist direkt unter dem Fenster.
Oh Gott, das wird ja immer schlimmer.
Lag ich da mit meinem Sohn und wir gucken so hoch und diese kleine Elster hängt quasi direkt an der Scheibe und guckt so rein und wir gucken und so hoch.
Kam nicht mehr weg oder was?
Ja, die hat dann angefangen gegen die Scheibe und gegen dieses Netz zu picken und klopfte damit quasi in einem relativ flotten Takt an unsere Scheibe. Ich habe dann meine Frau gerufen, die kam um die Ecke geschossen und hat... Also was ist denn hier los? Warum? Weil ich habe regelrecht laut geschrien, so nach dem Motto, komm mal schnell. Und dann kam sie um die Ecke und hat den Vogel noch gesehen. Und dann hat er aber offensichtlich den Fuß da rausgezogen bekommen und hat beschlossen, er fliegt jetzt lieber mal wieder rüber zu dem Baum und hat sich da wahrscheinlich von seinem ersten Flugabenteuer erholt. Aber das war insofern mal ein Erfolg. Also er ist nicht zu Tode gekommen, ist nicht abgestürzt, er hat es wieder zurückgeschafft. Von daher, ich würde das als Erfolg verbuchen, auch wenn es noch ein bisschen ungelenk war. Und jetzt, so weitere 3 Tage später, habe ich heute mal kurz im Schlafzimmer gestanden und habe da mal so rüber geguckt und da habe ich jetzt niemanden mehr gesehen. Also entweder waren sie zu dem Zeitpunkt gerade drin, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil an manchen Stellen kann man durch die Seite vom Netz auch so, vom Nest so durchgucken. Das ist ja mehr so kugelförmig, würde ich fast sagen. Und irgendwie oben offen, aber dann innen scheinbar hohl, weil wenn die oben reingehen, dann verschwinden die regelrecht in den Tiefen dieses Nestes. Die scheinen jetzt aber alle weg. Also jetzt sind sie wohl alle ausgeflogen. Und ja, das sah so wie eine halbwegs erfolgreiche Brut. Wenn sie jetzt alle von der Katze gefressen worden sind, das weiß ich natürlich nicht, aber das sah jetzt mal so aus, als wäre das gut gegangen. Ich habe auch unten keine toten Vögel gefunden, wenn ich da unten im Hof rumlaufe. Also das scheint funktioniert zu haben. Aber ich habe heute einen toten Star gesehen, der lag aber 200 Meter weiter und der gehört offensichtlich nicht zu diesem Konzept. Aber ihr habt Tiere hier reingeschrieben. Was gibt's bei euch?
Ich habe Zwergschafe.
What?
Darüber sprachen wir. Ja. Britonische Zwergschafe. Ja, die gehen mir so bis zum Knie. Ich bin jetzt nicht besonders groß.
So klein.
Ja. Die sind, ich lese kurz, Widerristhöhe 42 bis 49 Zentimeter.
Das ist ja winzig.
Ja, sie sind wirklich winzig.
Nochmal, wie heißen diese Schafe?
Ursonschaf oder bretonisches Zwergschaf. Das ist die kleinste Schafrasse Europas.
Das ist ja geil.
Und der Vorteil dieser Schafe ist, dass sie keinen Stall brauchen und dass sie sich selbst versorgen. Man muss sich quasi nicht kümmern, wenn man nicht möchte.
Wo hältst du
die? Wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück. Wir haben 3 Hektar Land hier um unser Haus rum.
Okay, das ist natürlich krass.
Wovon ein großer Teil verpachtet ist an Bauern, die Heu machen. Aber ein Hektar ungefähr bewirtschaften wir selber. Und da halten wir halt 9 von diesen Schafen. Wir haben angefangen mit 3 Böcken. Haben wir gedacht, wir kaufen uns mal Böcke und gucken mal, wie das so ist. Und dann haben wir uns letztes Jahr 4 Weibchen dazu gekauft. Und jetzt mal probeweise einen Bock dazu gesetzt. Und hatten dann dieses Jahr gleich auch 3 Lämmer. Wovon 1 leider gestorben ist, aber 2 sind jetzt erfolgreich herangewachsen und sind fast schon so groß wie ihre Mütter. Das geht recht aber schnell. Aber
das führt ja dazu, dass es immer mehr werden, außer man schlachtet sie, oder?
Na, das lohnt sich nicht, die zu schlachten. Da ist ja nichts dran.
Naja gut, aber also rein dafür, damit es nicht irgendwann zu viele sind, oder?
Ja, wir halten die Böcke getrennt. Also die stehen auf 2 unterschiedlichen Wiesen noch. Mhm. Wir überlegen halt noch, wie wir das machen. Ob wir 2 Böcke verkaufen und einen dauerhaft dazustellen und dann vielleicht die Lämmer immer verkaufen. Das müssen wir mal sehen. Im Moment stehen sie getrennt, da kann jetzt nichts passieren. Ja, wir sind ein bisschen unschlüssig, weil jetzt sind es halt 9. Und sie schaffen es jetzt aber im Sommer nicht mehr, die Fläche hier zu mähen. Dafür sind die zu klein. Wir könnten wahrscheinlich die doppelte Anzahl halten und dann würden sie es einigermaßen hinkriegen.
Dürfen doch ein paar mehr werden.
Ja,
okay.
Theoretisch ja. Aber ist halt im Winter.
Im Winter muss man die dann füttern, oder? Ja.
Nee, wir haben sie über die letzten 2 Winter fast ohne Zufüttern gekriegt, weil es kaum geschneit hat und denen reicht dann auch das bisschen, was die hier finden. Die wurden ursprünglich in Frankreich auf so einer Insel gezüchtet, eine Atlantikinsel, wo die das ganze Jahr einfach draußen waren und da die Landschaftspflege gemacht haben. Deswegen, die brauchen nichts. Die sind wirklich sehr robust und sehr anspruchslos. Perfekt.
Okay. Und einen Stall musst du denen nicht bauen, auch im Winter nicht?
Nee, brauchen sie nicht.
Okay, ist ja cool.
Aber habt ihr nicht den Wolf da oben in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, angeblich wurde er hier in der Gegend auch schon gesichtet. Wir haben davon noch nichts mitgekriegt. Wir haben halt Stromzäune. Aber der Wolf kommt da natürlich, wenn er will, kommt er drüber. Ich hoffe einfach, dass er Abstand hält.
Ah, okay.
Ja.
An den Wolf musste ich nämlich gerade denken, als du gesagt hast, dass die Böcke getrennt sind und dass da nichts passieren kann. Das haben sie sich hier bei uns in dem nächsten Wildpark, wo wir öfter mal hingehen und wo auch unsere Kinder öfter mal Kindergartenausflüge und so hinmachen, haben sie sich das auch gedacht. Da gibt es nämlich Wölfe im Wolfsgehege. Und denen hat jetzt ein, das habe ich heute gelesen oder gestern, hat ein Besucher des Wildparks, hat dann da irgendwie die Tierpfleger aufgesucht und hat gesagt, übrigens, das ist ja herzallerliebst, wie ihr da diese Wolfsbabys habt und die sowas für Wolfsbabys. Haben die tatsächlich jetzt Wolfsbabys und die Pfleger wussten das noch gar nicht. Der Mensch, der da, ich weiß jetzt nicht, ob Mann oder Frau, egal, Besucher hat es gemerkt. Die Wolfsmutter hat die dann zum ersten Mal aus der Höhle, die hat wohl so eine Bruthöhle gegraben und wie nach ausgiebigeren Regenfällen war die dann wohl nass, matschig, überflutet, was auch immer, und dann hat sie die mal rausgejagt und dadurch sind die das erste Mal an die Oberfläche gekommen. Und
ja, cool.
Der Wolfsmann, der da, ich weiß nicht, wie die heißen, Rüde vielleicht?
Rüde, ja.
Ja, heißen die bei Wolfen auch so? Der ist eigentlich sterilisiert, aber es gab wohl im Jahr davor, gab es wohl irgendwie einen Jungtiere und dann muss es wohl einer der Jungtiere gewesen sein, der dann nochmal für Nachwuchs gesorgt hat, der vielleicht schon ein bisschen früher reif war, als sie das angenommen hatten. Und deshalb sind sie jetzt überraschend zu Babywölfen gekommen und wollten das gar nicht.
Ach, lustig. Das ist ja cool.
Ja,
hier bekommt man in Mecklenburg, wenn man Schafe hält oder andere Viecher, ich weiß nicht genau, kann man sich so Zuschuss für Wolfsschutzzäune beantragen. Haben wir auch gemacht. Dadurch haben wir die ganzen Stromzäune ja umsonst gekriegt. Also muss man einen riesen Antrag fertig machen, was man alles braucht mit. Wir haben so ein Solarbatteriegerät daneben noch stehen und halt 5 von diesen Stromzäunen, damit wir genug haben zum Wechseln hin und her. Und das haben wir dann komplett vom Land bezahlt bekommen.
Das war cool.
Eben weil wir in so einem Wolfsgebiet leben, ja.
Ja, naja, wenn man sieht, wie die in dem Wildpark, von dem ich gerade sprach, die Wolfsgehege sichern, dann hast du immer das Gefühl, da drin sind irgendwie, da ist Godzilla drin oder so. Also da sind auch Stromzäune und die sind aber irgendwie 3 Meter hoch und dann oben biegen die sich noch so nach innen, weißt du, dass der da nicht klettern kann.
Ja.
Wo man sich auch denkt so, okay, was zum Geier stellt der an, um auszubrechen? Aber ja, wenn man so trainierte, für so Agility oder so trainierte Schäferhunde manchmal Sachen machen sieht, dann denkt man sich auch, okay, vielleicht ist das gar nicht so falsch.
Ja, klar.
Die können schon einiges, wenn sie wollen.
Und diese Lämmer sind übrigens so klein, dass sie durch die Maschen des Stromzauns durchpassen. Also das eine Lamm ist uns 2-mal durch diesen Stromzaun rausgelaufen und passte halt durch eine so eine kleine Masche.
Ja, so war das auf dem einen Bauernhof, wo ich mit meiner Tochter immer Eis holen gefahren bin mit den Hühnern. Da musste ich immer das Huhn wieder einfangen und wieder reinsetzen, weil es immer durch die einfach rausgegangen ist aus der Einzäunung, wo alle anderen Hühner drin waren. Das eine ist immer durchgeschlüpft und rausgegangen.
Ja, wir hatten auch wir haben auch Hühner tatsächlich. Die machen allerdings gerade Urlaub bei einer Freundin, weil wir unseren Hühnerstall neu bauen.
Ah, okay.
Es regnete so doll rein in unseren Hühnerstall und jetzt bauen wir den an anderer Stelle neu und solange sind die Hühner zu einer Freundin gezogen und machen da.
Und die hat auch schon Hühner oder?
Ja,
oder
genau.
Die sitzen jetzt bei ihr auf der Stange vom,
auf
vom
Sofa.
Bett im Schlafzimmer.
Und da hatten wir auch einen Huhn immer dabei, was gerne auch mal ausweislich geschlafen hat und dann war es am nächsten Morgen wieder da. Es bleibt spannend.
Ich dachte, dann war es am nächsten Morgen dann gefressen vom Fuchs.
Nee, es hat tatsächlich mehrfach überlebt.
Okay. Aber bei eurem Hühnerstallbau, was habt ihr für Gedanken beim Hühnerstallbau? Was,
Also wie schon
stark nerdet ihr euch da rein?
Nee, nicht so. Also wir hatten einen Eigenbau direkt am Haus, haben aber festgestellt, dass das nicht so wirklich praktikabel ist, weil das irgendwie so ein bisschen All-You-Can-Eat-Buffet für die Ratten war. Und wir haben so ein altes Fachwerkhaus, wo die dann im Winter in der Zwischendecke langlaufen und es nervt halt einfach furchtbar, wenn man nachts nicht schlafen kann, weil die Viecher durch die
einem
Decke laufen.
Zimmer, ist bei uns in einem Zimmer so, nämlich in diesem, in dem ich gerade sitze. Da hört man nachts die.
Ja, bei uns ist es besonders über dem Schlafzimmer und das ist ja, sehr nervig. Und deswegen wollen wir diesen Hühnerstall weg vom Haus. Und hier auf dem Grundstück steht noch so ein Schuppen, der als Treckerunterstand genutzt wurde. Und in dem einen Teil davon hat mein Mann jetzt so eigenbaumäßig da mit USB-Platten was reingebaut. Kriegt eine elektrische Tür auf jeden Fall. Ich will da nicht mehr im Regen rauslaufen müssen und die Tür zumachen müssen abends. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Und eigentlich möchte ich da gerne auch noch eine Kamera hinstellen, dass man sieht, wenn man nicht da ist, ob alles gut ist.
Ja, das stimmt. Das wäre schon gut.
Aber
ja,
mehr wird das nicht.
Also. Okay. Ja, ich habe mal mit dieser, wir haben ja gestern drüber gesprochen, mit dieser elektrischen Dings habe ich auch mal probiert. Das hat bei mir nicht funktioniert, weil das war eben mit so einem Lichtsensor, wenn es halt dunkel wird, ging das zu. Und da waren immer meine Brahma-Hühner noch draußen, weil die einfach ein bisschen, keine Ahnung, wahrscheinlich bessere Augen haben oder so und ein bisschen mehr Düsternis vertragen. Keine Ahnung, ich bräuchte wahrscheinlich irgendwas, sowas Intelligentes, Programmiertes.
So massiv riesig, dass sie denken, Fuchs, mir doch egal.
Ja, kann sein. aber irgendwann gehen sie dann auch rein. Also zum Marib sind sie dann alle drin. Ist ja auch wichtig, weil da müssen sie ja beten. aber,
na klar.
Nee, ich finde es aber auch schön, rauszugehen jeden Abend, auch bei Regen. Aber ich habe es auch nicht so weit. Ich weiß nicht, wie weit.
Ja, bei uns ist es dann ein Stück über die Wiese und da ist hohes Gras und ach nee, muss nicht sein,
hat man nasse
wenn es
Beine,
so Sauwetter ist. Ja, muss man jedes Mal Gummistiefel anziehen. Ach nee.
Nee, ich gehe dann barfuß und bin dann halt ein bisschen nass, aber nee, ich finde das auch schön, und ich ordne dann meine Hühner neu, weil bei mir glucken ja immer welche, weil ich ja Seidenhühner habe. Die glucken ja praktisch dauernd und die setze ich dann auf die Stange und schimpf sie ein bisschen. Und,
ich glaube, da kommt das wieder durch, dass ich kein Herz habe. Das sind halt Hühner. Ich habe da nicht so die Bindung zu.
Aber Namen
ich
haben sie schon,
immer
oder?
Durch. Nein, haben sie nicht.
Was? Die haben keine Namen?
Nein,
das ist wirklich
nein,
kein
haben
Herz.
Sie wirklich nicht. Nicht mal die Schafe haben Namen.
Das kann doch nicht wahr sein.
Die Kinder haben irgendwann mal angefangen, die Schafe zu benennen. Dann hießen die irgendwie Salz und Pfeffer und Ketchup. Mhm. Aber das haben die, glaube ich, mittlerweile vergessen, dass sie so genannt hatten. Und ja, jetzt haben die alle keine Namen. Es ist sehr traurig.
Und werden die Schafe werden aber nicht geschlachtet bei euch?
Nein, nein, nein.
Weil sich's nicht lohnt? Oder weil,
nee,
weil es dann doch.
Na, weil wir es auch nicht machen würden.
Weil es halt Haustiere sind.
Ja, genau. Ja. Die Böcke haben wir jetzt 4 Jahre, glaube ich. Ich denke mal, die bleiben bei uns, bis sie umfallen. Ich weiß gar nicht, wie alt die so werden.
Und die Hühner werden auch nicht geschlachtet?
Nee.
Mm-mm. Was habt ihr
nee, für das Rassen? So ganz. Also, wir haben Grünleger.
Mhm.
Die ohne Po, die finde ich ganz lustig.
Ah ja.
Und sonst so die ganz normalen, so braune
die,
hatten wir eine Zeit lang.
Das Araucana, weiß ich so.
Ja, Araucana, genau. Die finde ich ganz cool. Und dann haben wir die Königsberger, haben wir.
Mhm.
Die finde ich auch ganz gut. Und diese ganz normalen braunen, ich weiß nicht, ob die irgendeinen Namen haben, die sind uns aber immer zu schnell weggestorben. Die sind, glaube ich, alle einfach zu krass auf Leistung gezüchtet, dass die es nicht so lange machen. Und hier
ja,
in Mecklenburg geht man ja zum Hühnerwagen, früher über die Dörfer fährt, und kauft sich da seine Hühner.
Ja,
aber
das
da
gibt
es dann natürlich keine Seidenhühner.
Genau, das machen ja auch manche. Das hat auch die Tante von meiner Frau uns empfohlen, zum Hühnerwagen zu gehen. Und da habe ich gesagt, ja, was für Rassen haben die denn da? Und das ja, so braune und Grünleger. Wo man ja auch dachte, das sind beides keine Rassen. Okay, ja. Nee, da habe ich eine nerdigere Herangehensweise an die Hühner gehabt. Aber es ist eine Möglichkeit. Aber das stimmt schon. Das habe ich auch schon gehört, dass man eben zum Teil auch solche, also ich glaube, der Bruder vom Stefan hatte ja auch mal Hühner. Und die hatten solche aus Legebetrieben befreite oder irgendwie sowas. Und die sind halt alle so gar nicht alt geworden, gell? Also die sind halt, wenn die 2 Jahre alt werden, ist schon viel, gell?
Ja, genau.
Weil die halt so krass überzüchtet und nur auf Leistung und, ja, und dann halt auch ausgebrannt sind. Die legen halt irgendwie anderthalb Eier am Tag und sind dann halt mit anderthalb Jahren ausgebrannt und sterben dann halt. Genau. Weil sie halt eigentlich kaum noch ein Tier sind, sondern eher ein Produkt oder eine Legemaschine. Also es ist schon,
ja, genau.
Das ist schon gruselig, was der Mensch da macht und gemacht hat seit 9000 Jahren im Endeffekt. Ne?
Ja.
Ja. Nee, aber unsere Hühner momentan, also wir haben ja 5 Hühner, wenn die pro Woche zusammen 5 Eier legen, ist schon gut. Also die legen echt so krass schlecht. Aber wir sind halt jetzt auch alle im zweiten Jahr schon. Ich glaube, die zum Teil sogar im dritten Jahr schon, die Seidenhühner.
Ja.
Da legen die halt nicht mehr viel,
weniger,
ne? Das sind halt Haustiere. Also
genau.
Dann freut man sich immer mal, wenn ein Ei drin liegt. Naja.
Ja, meine Tochter wünscht sich jetzt dringend ein Pferd.
Oh Gott, das
ist Problem
teuer.
Ist, man kann ja nicht sagen, wir haben keinen Platz. Das wär ja dreist gelogen. Aber wir sind gerade noch auf dem Deal, dass sie noch zu jung ist und dass wir mal warten, bis sie mindestens 10, 11, 12 ist so. Und dann gucken wir mal.
Also eine Bekannte von mir hat ein Pferd. Und das ist halt krass, wie viel du dich wirklich darum kümmern musst, also wie viel Zeit du da reinstecken musst.
Genau.
Und wie viel Geld du da auch reinstecken musst. Also es ist halt wirklich ein krass aufwendiges Hobby. Also das muss man wirklich wollen.
Ja, ich finde dieses Hobby an sich schon, also meine Tochter geht einmal in der Woche reiten und das finde ich schon krass, was da so an Geld weggeht. Mhm.
Sie ist neulich halt gleich damit ein Pferd zu haben, also.
Nee, genau. Und sie ist neulich beim Turnier geritten. Dafür musste sie komplett eingekleidet werden. Also das ist halt schon echt ein Sport, der ins Geld geht. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann, und ein Pferd kann man ja nicht alleine halten in der Regel, dann braucht man ja irgend noch, was man dazu stellt. Also das geht dann halt richtig. Ja, ich weiß nicht, ob die sich vertragen.
Auf ein sehr kleines Pferd.
Tritt das Pferd aus Versehen da drauf oder so, ich weiß nicht. Ja, ich arbeite dran, dass wir das noch ein paar Jahre aufschieben, diese Entscheidung. Ja. Vielleicht erstmal eine Reitbeteiligung hier auf dem Dorf oder so.
Wie alt ist denn deine Tochter?
8.
Okay, das ist natürlich auch sehr jung, ne? Also,
ja. Die finde,
kann man noch leicht
auch noch nicht alleine darum
kümmern. Ja, ja. Nee. Also ich finde, wenn die jetzt... Wenn jetzt 14 ist,
dann, genau.
Dann ist halt was anderes. Und selbst da würde ich schon sagen, also bei einer 14-Jährigen würde ich schon sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selbst da engagieren muss, noch so hoch, dass man schon noch drüber nachdenken sollte. Aber nee, bei einer unter 10-Jährigen, also nee.
Ja, ach, ich muss da halt jeden Mittwoch mit zum Reiten und dieses Pferd satteln und putzen und überhaupt, weil sie ja gar nicht ankommt. Also die ist halt viel zu klein noch, um das Pferd vernünftig herzurichten und so. Und so lange müssen wir über gar nichts reden. Also solange ich mich da so zeitintensiv noch reinhängen muss, steht das überhaupt nicht zur Debatte.
Aber die reitet dann auf einem richtigen Pferd oder auf einem Pony?
Nee, das sind Ponys. Aber große Ponys. Mhm. Ja. Ja, und manchmal kommt es mir vor, als wäre es mein Hobby und nicht ihrs, weil ich da halt so viel machen muss, dass ich...
Das ist die Gefahr, gell?
Ja. Genau. Naja, solange sie Spaß haben, ne?
Ich versuche das irgendwie zu verhindern, dass dieses Langnasentier hier noch irgendwie wichtig wird.
Du hast wenigstens das Argument, dass du keinen Platz hast.
Ja, das stimmt.
Hier auf dem Dorf, man kommt gar nicht dran vorbei, ne?
Ja, meine Tochter hat da auch einen gewissen Zug zum Pferd, ja. Ich befürchte, es wird auch nicht ewig an uns vorbeigehen. Ja, meine Frau hat jetzt auch sich informiert über so Therapiepferd und sowas. Ist auch so ein Thema, weil meine Tochter hat ja so eine spastische Lähmung. Und da ist das ja schon, ist das schon relevant, gell? Also, das ist schon eine Möglichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hat man halt einen Vorwand als Kind, gell?
Ja.
Kauf ich einen Therapiemotorrad oder so.
Das ist dann ja auch eine andere Nummer als so auf, wir müssen da jede Woche hin und dann will ich zum Turnier und überhaupt.
Ja, nee, darum geht's dann nicht, genau.
Hat dann ja nochmal einen anderen Hintergrund, ne?
Ja. Ja, aber es ist halt schon auch ein aufwendiger Sport. Also sowohl Zeit als auch geldaufwendig. Also es ist halt wirklich.
Ja, definitiv.
Und zwar eben nicht nur fürs Kind, sondern eben auch für die Eltern.
Mhm.
Ja. Naja, mal gucken. So, Bob, das sind unsere Nöte auf dem Land.
So sieht's aus.
Ja, okay. Ich stehe fasziniert daneben und habe ein Fragezeichen über meinem Kopf schweben.
Ja, sonst haben wir keine Nöte auf dem Land, aber diese haben wir, ja. Hm.
Naja, wo die nächste Ladesäule ist, ist so eine Not, ne?
Ja.
Bei uns im Hof, sonst gibt's hier keine.
Ja, bei uns auch, aber so unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern ist das halt alles immer noch...
Die nächste ist auf der anderen Seite des Flusses.
Ja. Ja.
Tja. Habt ihr auch ein Elektroauto?
Ja, zwei sogar.
Oh, wow, was denn?
Ein Nissan Leaf. Mhm. Wir hatten tatsächlich schon den ersten Nissan Leaf seit vor 8 Jahren gekauft.
Wow.
Vor 7 Jahren, genau. Und jetzt haben wir den zweiten mittlerweile. Und ich habe als Dienstwagen den ID4 und habe mir jetzt für November den ID7 bestellt gerade.
Sehr cool. Den habe ich jetzt endlich,
ID7?
Endlich mal Probe sitzen können. Ein Passat im Wesentlichen.
Ah, okay.
Ja. Ja.
Und bin auch
du
sehr angetan
auch noch
gewesen.
Auf der Suche, Bob, gell? Du hast dich auch nicht entschieden noch, oder?
Nee, noch habe ich mich nicht entschieden, aber ich muss jetzt, glaube ich, so in den nächsten 3-4 Monaten muss ich, glaube ich, echt mal auch bestellen.
Hm.
Sonst kommt er nicht mehr rechtzeitig.
Ja, das ist ja immer die Frage. Das kommt halt auch drauf an, für was du dich entscheidest. Hm. Es gibt dann vielleicht Fahrzeuge, die haben 2 Monate oder 3 Monate Lieferzeit. Wenn es der werden würde und man das sicher wüsste, kann man noch warten.
Ja, aber der ID7 braucht 3 Monate gerade.
Ja, das, ist okay. Das ist gut zu wissen. Also da hätte ich noch Zeit, wenn ich den nehmen würde. Ja, aber dann hast du andere Fahrzeuge, da bist du dann irgendwie bei, keine Ahnung, es ist X plus oder so Monaten. Da hätte ich dann fast jetzt schon bestellt haben müssen.
Mhm.
Nicht ganz, aber fast. Und ja, deshalb, man weiß gar nicht so richtig, wann man bestellen soll. Es ist irgendwie schwierig.
Aber es ist ja auch schwierig, den ID7 irgendwo mal Probe zu fahren, ne? Das ist ja, also war hier zumindest nicht so einfach, weil mehrere Autohäuser sagten, ja, wir haben den da, aber nur zum Angucken. Und mal reinsetzen.
Warum das
denn? Aber fahren nicht.
Hm,
weil VW manchen Autohäusern dieses Auto nur zum Angucken hinstellt. Als so, könnt ihr zeigen, aber nicht fahren.
Ja gut, die müssten den halt dann, die müssten den selber zulassen und da haben sie wahrscheinlich keinen Bock drauf.
Nee, dürfen sie nicht.
Ach so.
Dürfen sie nicht.
Okay.
Ja. Und dann hat mir mein Autohaus, wo wir auch unsere Fahrzeugflotte von der Arbeit haben, hat mir ein ID7 aus Rostock geholt, 1,5 Stunden entfernt und hat ihn mir dann zur Probefahrt einen Tag mitgegeben, also 24 Stunden durfte ich ihn dann ausprobieren und ja, das war ganz cool. Und der fährt sich echt schön. Also nicht zu vergleichen mit dem ID4, den ich ja jetzt seit 3 Jahren
fahre. Der ist halt nicht so hoch wie der ID4.
Ja, genau. Und der ID4 ist halt echt, also eine Schrankwand auf der Straße, ne? Das ist ja mit irgendwie gut auf der Straße liegen, hat das Ding nicht zu tun. Allen Beteiligten wird schlecht in diesem Auto.
Echt?
Ich kann nicht auf dem Beifahrersitz sitzen und irgendwie im Handy lesen, weil mir schlecht wird, weil es einfach so schaukelt. Den Kindern wird hinten schlecht und ich hoffe jetzt sehr, dass es im ID7 besser wird.
Ah, hast du das DCC-Fahr, also dieses aktive Fahrwerk mitbestellt?
Nee, habe ich nicht.
Weil das soll...
Das wären dann nochmal 5.000 Euro mehr.
Ja, das ist teuer, das Paket. Ist, ja. Aber alle sagen, dass das echt einen Unterschied macht, was so das...
Ja, ich
Schaukeln
bin ihn
so
aber
angeht.
Ohne das gefahren, also
so,
Probe gefahren und das war okay. Alleine dadurch, dass der so viel weniger hoch ist und so viel sicherer auf der Straße liegt einfach, ist das ein ganz anderes Fahrgefühl als jetzt der ID4.
Ich bin den Vierer tatsächlich nie gefahren, aber...
Ja, das ist nicht deine Art von Auto, gell?
Nee.
Ganz aus Prinzip nicht.
Ich hatte damals tatsächlich keine Auswahl, also ich wollte ein Elektroauto. Und es musste eine Anhängerkupplung dran sein. Und es war mitten in der Pandemie. Lieferzeiten waren utopisch. Und dieses Auto hat unser Autohaus stehen gehabt, weil irgendein Käufer abgesprungen ist. Und dann habe ich gesagt, ja komm, gib her.
Ja, klar.
Nehme ich.
Klar.
Ja.
Und klar, wenn du, also ID3 käme ja gar nicht in Frage, weil gibt's nicht mit Anhängerkupplung.
Mhm.
Also, genau. Ja, und überhaupt Elektroauto mit Anhängerkupplung ist immer so ein bisschen...
Ja, ist nicht so einfach.
Ja, also wird jetzt gerade besser, so ein bisschen. Jetzt kommen sie so langsam alle auf die Idee, dass das auch so ein Feature wäre, was man vielleicht mal anbieten müsste.
Mhm.
Aber zu der Zeit, ja, war die Auswahl gering, wenn du nicht richtig viel Geld ausgeben wolltest.
Ja, genau.
Ja, das wird bei mir irgendwann das Problem, wenn ich mal auch das große Auto auf Elektro umstellen will, weil ich brauche eine Anhängerkupplung.
Ja, aber wie gesagt, jetzt wird es besser. Also da wirst du schon was finden.
Genau. Ja. Und wenn man nicht auf bestimmte Marken festgelegt ist, ich war jetzt durch die Arbeit ja auch auf VW oder Skoda oder sowas festgelegt, dann hat man ja auch nochmal ein bisschen mehr Spielraum, wenn man da nicht so gebunden ist.
Ja. Das stimmt wohl. Ja, fahren muss ich ihn auch nochmal, bevor ich mich entscheide. Ich habe es ja nur drin gesessen. Aber das war halt so eine Messesituation, da gab es halt nichts anderes als drin sitzen. Zugelassen war der, man hätte den vielleicht sogar fahren können bei dem Händler, aber dann müsste man halt zu diesem Händler nochmal hinlatschen.
Mhm.
Und da war das natürlich so, der war halt, also da wäre dann das DCC drin, der hatte halt einfach so einmal alles, damit er halt schick wirkt auf der Messe. Da muss man dann schon irgendwie.
Mit
dann,
Glasdach?
Ja, mit Glasdach natürlich.
Natürlich.
Da hab
ja, das habe ich auch weggelassen.
Rumgespielt mit diesem Tönungs-Ding.
Ah, drauf. Das ist schon cool.
Aber es ist, wenn es getönt ist, nicht undurchsichtig genug. Ich hätte da echt Angst, dass der sich im Sommer auf 15 Millionen Grad auflädt. Ja, und ja, ich kann ihn vorkonditionieren, aber wenn ich das auch nur einmal vergesse, dann sitze ich im Backofen.
Ja, und ich vergesse das ja regelmäßig, ne? Also ich denke jedes Mal, wenn ich vom Büro zu meinem Auto gehe, denke ich, ach ja, die Klimaanlage hätte ich ja schon mal machen können. Selbst nach 3 Jahren habe ich mich nicht dran gewöhnt.
Ich bin ein großer Vorkonditionierer. Ich glaube, meine Frau findet das auch manchmal albern, wenn es da draußen irgendwie 15 Grad hat. Und ich denke mir, ja, es sind aber nicht 20. muss ich jetzt vorheizen. das übertreibe ich wahrscheinlich.
Morgens macht meiner das automatisch, aber nachmittags von der Arbeit weg halt nicht.
Nein. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch total sinnvoll, ihn vorzuheizen, wenn er noch am Strom hängt, aber bei dir hängt er ja gar nicht am Strom vorm Haus.
Ist mir egal, ich heize und kühle das Auto quasi immer vor, wenn ich mich irgendwie geistig, moralisch darauf einstelle, jetzt demnächst zum Auto zu gehen. Oder ist mir das völlig wurscht, ob der am Strom hängt oder nicht, der muss angenehm temperiert sein, wenn ich da einsteige.
Ja, das ist durchaus richtig.
Also ich meine, natürlich hast du recht, wenn er am Strom hängt, ist das noch, hat das mehrere positive Effekte. Zum einen wird der Akku ein bisschen mitgewärmt, wenn das Winter ist. Und demzufolge verbrauchst du dann auf den ersten Metern weniger. Und zum anderen verbrauchst du generell weniger, weil du dieses Aufwärmen ja nicht mehr mitnehmen, also nicht unterwegs machen musst.
Mhm.
Aber ja, das trifft bei mir alles nicht zu, ist mir aber trotzdem wurscht. Ja. Nee, aber cool, der ID7. Ja, meine Frau hat ihn gesehen, die war auch mit auf der Messe, hat ihn gesehen und als sie ihn so vorher von Fotos und Videos kannte, wo ich ihr den schon mal so versucht habe, schmackhaft zu reden, fand sie es alles okay und dann stand sie davor und meinte, das ist viel zu riesig. Oh mein Gott, ist das riesig.
Aber ich habe den auch als erstes im Autohaus drin stehen sehen und habe gedacht, nee, den nehme ich nicht, der ist mir zu groß. Und dann stand er vorm Autohaus und ich bin eingestiegen und bin losgefahren, hab gedacht, so, ja, okay, nee, geht doch.
Ja,
da draußen wirkte er dann nicht mehr so riesig wie in diesem Autohaus
und von ja
den ganzen
riesig.
Anderen Autos. Also, ja, der ist hoch angeht. Vor allen Dingen.
Ja,
ist
fies.
Ja, ich denke, ich werde dann dieses 360-Grad-Kamerapaket bestellen müssen, weil man
das hab ich auch
irgendwie da so Bird's-Eye-View-mäßig das Auto von oben sehen kann. Und dann habe ich dann versucht, über die Maße zu argumentieren. Ich glaube, er ist nämlich nur 6 Zentimeter breiter als ein ID3 oder so. Und wenn man dann mal so mit 2 Fingern so 6 Zentimeter zeigt, dann so ein Stück ist nur so ein Stück breiter. Das sieht man ja kaum. Und
aber länger ist halt schon deutlich.
Ja, gut, aber was, also ich finde, Breite ist so ein Argument, wenn du hier so durch, wir sind ja am Stadtrand und hier ist ja auch so die Bebauung teilweise noch so alte Dorfstraße, war ja mal ein Dorf, was dann eingemeindet worden ist.
Und so dann, wie alles in Frankfurt?
Ja, aber hier am ganz äußersten Rand der Stadt dann schon auch ein bisschen mehr noch. Und hier fährst du teilweise schon so zwischen so Fachwerkhäusern.
Ihr habt doch nicht mal die Vorwahl von Frankfurt, oder?
Doch. Nee, stimmt, haben wir nicht. Offenbach hat die Vorwahl von Frankfurt, aber wir haben sie nicht.
Das ist so geil.
Das ist wirklich absurd. Deshalb konnte ich meine Telefonnummer nicht behalten, als ich innerhalb der Stadt umgezogen bin. Das ist
irgendwie, ihr habt irgendwie so eine fünfstellige Vorwahl oder irgendwie sowas,
ja,
gell?
Ja.
Vollkommen irre.
Nee, aber hier fährt man halt wirklich manchmal so auf so Straßen, wo du rechts und links Fachwerkhäuser hast und wo man halt der Straße ansieht, dass sie nicht dafür gemacht war, dass da mal eine Buslinie durchfahren soll und dass da trotzdem noch Autos parken müssen und dann fährst du da halt Slalom und da ist das Argument meiner Frau immer Breite von Autos und ich finde dann aber auch, dann ist Breite aber auch irgendwie so das einzige Argument, weil wir wohnen halt nicht mehr in der Innenstadt. Hier ist das Kriegen eines Parkplatzes nicht nennenswert schwer vielleicht okay, wenn wir mal in die Innenstadt reinfahren, dann schon. Aber das kommt auch nicht so oft vor. Und wenn das vorkommt, dann fahren wir meistens alle, dann fahren meistens sowieso ich. Also das, im Alltag, dass jemand einen Parkplatz braucht und da irgendwie die Länge eines Autos irgendwie darüber entscheidet, ob du einen findest oder nicht, das ist faktisch inexistent, dieser Fall. Breite hingegen, das sehe ich ein. Das ist so, da, du kurfst hier so rum und die Straßen sind eng und irgendwie da, aber wie gesagt, so viel breiter ist er nicht. Von daher, naja, mal gucken. Die Diskussion ist noch nicht ausdiskutiert. Wenn wir gucken, was es dann wird. Aber ich bin gespannt, was du sagst, wenn du ihn kriegst.
Dann. Ja, ich hätte ihn am liebsten jetzt schon.
Das glaube ich.
Ein ID4 abgeben kann, aber ein paar Monate muss ich jetzt noch warten.
Kinder werden sich wahrscheinlich freuen, hinten endlich Ambient Light und so. Auch
genau.
Da leuchtet es dann in den Türen, das sieht dann alles schick aus.
Ja, ja.
Das, was ich ja dem ID3 am meisten ankreide und worauf ich definitiv achten werde, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie so ein Kriterium ist, nachdem ich mal Autos aussuchen werde. Aber wenn man Kinder hat, der ID3 hat hinten keine Luftausströmer. Und das ist schier eine Katastrophe.
Ja, das okay. Blöd, ja.
Also er hat welche im Fußraum. Das heißt, im Winter ist das Thema eigentlich okay, weil da kommt dann unten Wärme raus und steigt nach oben und das ist in Ordnung.
Aber im Sommer frierst du halt vorne wie verrückt.
Im Sommer frierst du vorne wie verrückt und die hinten schwitzen sich tot.
Ja.
Weil okay. Du kannst die kalte Luft in den Fußraum blasen, aber da bringt sie halt nichts. Und du kannst versuchen, sie vorne über dich drüber zu blasen, damit sie dann irgendwie hinten wieder runterkommt oder so, aber das funktioniert auch nur so semi. Noch dazu sind die Luftausströmer im ID3 viel zu tief angebaut. Also Luft über dich drüber strömen zu lassen, ohne dass sie dich selbst trifft, ist nahezu unmöglich mit diesen Dingern einzustellen.
Ja gut, der ID3 war aber halt auch nicht so gedacht, dass das ein Familienauto ist, wo hinten zwei Kinder sitzen. Ne?
Na, das weiß ich nicht. Ich meine, setz dich mal rein in den ID3 und guck dir mal den Fußraum an. Der lässt
Ich finde den völlig in Ordnung, ja. Ich bin ja auch ein Kleinwagenfahrer, ja. Aber ich glaube nicht, dass die bei VW sich gedacht haben, dass es eine Familienkutsche ist.
Aber ein Golf ist doch auch eine Familienkutsche.
Ist das das?
Ja.
Nee.
Nee, eher nicht.
Eigentlich nicht. Golf ist so ein Rentnerauto mittlerweile. Oder nee. Halt.
Oder
junge,
halt so ein,
junge
genau.
Halbstarke. Genau. Ja. Aber nicht Golf eins, wo die Kinder
ist doch irgendwie jahrzehntelang das meistverkaufte Auto gewesen. Den hat einfach jeder gekauft, auch Familien. Ich meine, klar, wenn du das Geld hast, also, hast du den Passat geholt.
Genau, aber bei VW haben die sich gedacht, der Passat ist das Familienauto.
Ja, aber ein Passat
kann meine Eltern
jeder leisten. Ein Passat kostet doppelt so viel wie ein Golf.
Ja, aber das ist doch VW scheißegal. Dann sollen sie halt Skoda kaufen, wenn sie sich's nicht leisten können. Ja. Also, der Golf ist nicht als Familienkutsche gedacht und der ID3 auch nicht. Bin ich der Meinung.
Ja, der Kofferraum ist das einzige Argument, was dagegen spricht.
Ja, total.
Was dann halt wiederum dazu führt, dass ich dann manchmal, weil die Kinder sitzen ja noch auf Kindersitzen, deren Füße reichen ja sowieso nicht bis in den Fußraum. Also ist der Fußraum auf Urlaubsreisen ja. Gepäckraum, ja. Den beanspruche ich für meine Gepäck-Tetris-Planung.
Klar.
Und dann liegen da halt Sachen drin. Was dann wiederum dazu führt, wenn da der einzige Luftausströmer für hinten ist, dass die Kinder erst recht keine Luft kriegen.
Dass das Gepäck gut gekühlt ist.
Ja, genau. Und das ist halt einfach eine Katastrophe. Das ist eine Fehlplanung. Und deshalb, wenn ich jetzt so auf dieser Automesse waren noch ganz viele andere Händler, dann sind wir in ganz viele andere Autos noch eingestiegen und dann guckst du dir halt an, irgendwie, was weiß ich, Polestar und Hyundai und Kia und was weiß ja gar nicht, alles, was da alles vor Ort war, Volvo, Mercedes und also ich bin in alles mit Ford, Mustang, Genesis, ich bin in alles Mögliche eingestiegen, was irgendwie elektrisch fährt. Und dann immer Rücksitzbank, so, die Kinder rappeln sich da auf die Sitze und du musst gucken, dass sie nicht dieses Auto verschmutzen mit ihren Schuhen, weil sie es nicht kapieren, wie man einsteigt, ohne mit den Schuhen auf die Sitze zu gehen.
Ja, so sieht's aus.
Aber mein erster Blick immer, gibt's hier Luftausströmer? Wie viele? Lassen die sich einstellen? Gibt es mehr als einen? Also bläst der einfach nur in die Mitte oder die Kinder müssen sich drum streiten, wen er anpusten darf? Oder gibt es wenigstens zwei, die man auf jedes Kind einrichten kann oder zumindest so grob in diese Richtung? Und ist erstaunlich, wie viele Autos sich da schon disqualifizieren.
Ja, hätten wir vielleicht mal vorher drüber reden sollen. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet.
Ja, doch, der ID7 hat welche, keine Sorge.
Ja, okay.
Ja, bist du safe.
Sehr gut.
Lustig, jetzt kann ich mich hier auch wieder über Wölsche lustig machen. Du hast wieder Wölsche gesagt. Das hast du nämlich, da haben wir uns in der Folge 206 auch schon drüber lustig gemacht.
Ah, ist das so?
Ja.
Tja.
Es wiederholt sich doch alles.
Ja, so ist das.
Ja. Ja, wollen wir mal hier in der Tagesordnung vorangehen?
Ja, mach mal.
Ich müsste nämlich noch auffüllen, was das untergegangene Wort der letzten Woche war.
Dann mach das mal.
Das Wort war, beziehungsweise Jule, möchtest du es sagen, weil du bist ja unsere Spezialistin für die untergegangenen Worte und deren Auffüllung.
Aber ich habe es doch nicht gehört.
Du hast es nicht gehört, schade. Ja, es war auch schwierig.
Wirklich nicht.
Es kam sehr früh vor, es kam schon in der Anmoderation vor, aber es gleicht einem bestehenden Wort zu sehr. Es handelt sich um das Wort anheute als Synonym für heute. Und das ist natürlich gerade, du hörst uns ja mit größerer Geschwindigkeit,
ja,
ist dann halt schwierig, da vernuschelt man halt leicht an heute statt heute.
Ja, ich glaube, ich muss jetzt den Anfang der Folge nochmal in normaler Geschwindigkeit hören und gucken,
ob ich wirklich gesagt habe.
Ob es mir dann aufgefallen wäre. Aber ich habe es zweimal den Anfang gehört von der Folge und ich habe es beide Male nicht gehört.
Ich finde das schon absurden Einsatz für diese Kleinigkeit.
Da ist mein Ehrgeiz geweckt. Da ist mein Ehrgeiz.
Unfassbar.
Sehr gut. Also für die da draußen, für dich natürlich jetzt nicht, weil du weißt ja, was das heutige Wort ist. Aber kleiner Tipp für das Wort heute. Ihr müsst nicht die Folge von vorne hören, sondern hört sie lieber von hinten, denn das Wort kommt sehr spät erst vor. Ja, das war dies. Ein Jazzwitz haben wir heute nicht.
Ach, schade eigentlich.
Aber wir müssen noch darüber reden, wer nächste Woche zu Gast ist. Der eigentliche Gast für nächste Woche, habe ich schon gehört, hat abgesagt, weil er kein Internet hat in seinem neuen Domizil. Das wäre der Stefan gewesen.
Ja, genau.
Wir darüber streiten können, ob er Gast ist. Wenn man die Vergangenheit betrachtet, ja. Wenn man die Zukunft betrachtet, hoffentlich nicht. Aber ja, Bob, wer wird dich nächste Woche verstärken? Ich werde im Urlaub sein.
Ich wollte mit Stefan podcasten, weil ich dachte, jetzt ist er ja umgezogen. Jetzt hat er sicherlich noch so die ganzen Nachwehen eines Umzugs und da wird er schon noch im Stress sein. Also ich dachte, vielleicht aber kann er sich für eine Sendung mal aufraffen und dich hier im Urlaub vertreten. Es hätte auch Internet geschaltet bekommen sollen, aber die Telekom hat sich rausgeredet. Ich will ihm jetzt nicht alle seine Storys, die er dem nächsten Sendung hier erzählen will, vorwegnehmen, aber dieses kleine Bonbon müssen wir, glaube ich, spoilern. Die Telekom hat sich rausgeredet, sie konnten es nicht schalten, weil da waren Wespen in dem Kasten.
Beste Ausrede.
Ja. Und einen neuen Termin scheint es noch nicht zu geben, wann sie ihm sein Internet schalten und dann hat er dann gesagt.
Naja gut, ich meine, so Wespen, die nisten ja jetzt erstmal und dann im November oder so, dann kann man da wahrscheinlich dran gehen, nehme ich an.
Ja, weiß ich nicht. Also meine Frau hat auch neulich hier eine Baumfällung bei irgendeinem Amt gemeldet, weil sie gemeint hat, das geht ja nicht, das ist ja jetzt Brutzeit und da darfst du ja eigentlich keine Bäume fällen. Das steht auch so in irgendeinem Text drin. Allerdings war das irgendwie im Rahmen einer Baustelle und wurde dann wohl gesondert genehmigt. Sie wollte trotzdem irgendwie die erhobene Faust und dann so, weißt du, so meckernd am Fenster stehen. Ist ja auch verständlich, die paar Bäume, die wir hier haben in diesem Stadtbereich und dann hacken die da noch einen weg. Ich fand's auch nicht gut. Insofern weiß ich nicht, ob die Telekom da so ein Wespennest wegmachen darf, wenn die da gerade irgendwie ihr Nest bauen oder ob die
kommt
da
wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich auf die Wespenart an, ob die jetzt geschützt ist oder nicht. Also Hornissen zum Beispiel lassen sie ja nicht wegmachen, ne?
Ja, aber wenn die in deinem Stromkasten brüten und du hast da, das ist... Weiß ich nicht. Der Stefan hat dann auch gemeint, die Telekom muss ihm jetzt irgendwie die mobilen Daten dann irgendwie ersetzen, aber am Ende reden die sich auf höhere Gewalt raus und sagen, da sind Wespen, da können wir auch nichts für. Da müssen wir gar nichts ersetzen. Also mal sehen, wie das ausgeht. Das kann er ja dann hier irgendwann mal auflösen.
Ja.
Aber einen Netflix-Film über sein Handy-Datenvolumen drüber nuckeln und dann noch podcasten dazu, das wollte er dann jetzt doch nicht machen. Kann ich auch verstehen. Insofern, der Gast nächste Woche ist mal wieder der Jan. Den wir ja sowieso hier als Dauervertretung für Stefan ausgerufen hatten.
Und ich bin nicht da, so ein Ärger.
Ja, und als Film hat er mir was vorgeschlagen, was ich zuerst gar nicht einordnen konnte. Und dann habe ich es nachgeschlagen und musste sehr lachen und habe sofort zugestimmt. Und zwar gucken wir den neuen Jennifer Lopez-Film Atlas.
Ach, toll, mit Max oder so, oder?
Ja, ja, genau, sie sitzt da irgendwie in dem Cockpit von so einem Battle-Mac drin und dann...
Wird mir dauernd angeboten, ja,
genau,
ganz
und die AI, ein AI-Soldier möchte Humanity beenden und also das klingt super trashig, ich weiß
das
nicht, ob es das auch am Ende ist.
Das wird super.
Aber ja, ist auch erst ab 24. Mai, also erst ab morgen auf Netflix zu sehen, insofern... brandheiß sozusagen, ob das dann auch brandgut ist, werden wir sehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jan es so haten wird, wie er Poor Things gehatet hat. Also von daher kann nur aufwärts gehen.
Tja, dann schauen wir mal, wie das wird. Also nächste Woche mit Jan Atlas.
Ach, schade, da wäre ich gern dabei gewesen. Naja, ist halt so.
Tja, nun. Musst du zurückkehren zu ganz alten Tagen und musst Kommentare schreiben, wo du so hat es ja irgendwann mal angefangen.
Ja, oder ich muss gucken, dass ich in dem Hotel doch genug WLAN habe und dann irgendwie mich mit meinem Handy verbunden kriege, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Das können wir dann noch klären, ob wir das hinkriegen oder nicht.
Sowas ist ja schwierig, wie wir die letzten 2 Tage gesehen haben.
Am Ende ist das Handy die Lösung.
Ist es jetzt so? Du bist über Handy mit uns verbunden, oder was?
Ja, schon, genau.
Ja? Ja. Ah, okay.
Und ich glaube wirklich, dass es an diesem Mac Standalone liegt. Ich glaube, ich kann nichts dafür.
Das glauben wir auch.
Nee, aber das glauben wir auch, dass du nichts dafür kannst, aber das ist schon komisch, ja, weil also ich benutze ja das Standalone auch, aber eben für Windows und da funktioniert es. Aber für Mac scheint es nicht zu funktionieren.
Ja, interesting. Merkwürdig.
Egal, wir haben es irgendwie zum Laufen gebracht. Es war uns eine Freude. Vielen Dank, dass du da warst.
Wo kann man dich im Internet finden, wenn man das möchte? Oder soll man dich überhaupt finden?
Kann man das?
Überall. Mastodon, Instagram, Letterboxd, Bluesky, Twitter nicht mehr. Also da lese ich ab und an noch, aber da war ich halt super lange, seit, oh Gott, 2008 oder sowas.
Und immer als Frau Nachti, leider genommen. Auf den ganzen Ding.
Ja, also eigentlich überall als Frau Nachti. Eventuell auf ganz alten Sachen, wo ich schon ganz lange bin, noch als Nachtfliegerin. Das war so der erste Name. Und danach wurde ich aber irgendwann zu Frau Nachti.
Möchtest du uns noch erklären, warum Frau Nachti?
Ach, das hat sich... Also Nachtfliegerin ist aus einem Song von Thomas D. Ah, und das hat sich dann daraus abgeleitet.
Interessant.
Das immer so ergibt, ne? So, ich finde es immer eine eigenartige Frage, Nicknames erklären, und dann denke ich immer so, ja, lieber nicht.
Ja, aber es ist ja auch spannend, weil es erzählt ja auch was über einen, ne?
Ja, den Namen habe ich halt schon super lange, also seitdem ich im Netz unterwegs bin. Der Song, ich glaube, der heißt auch Nachtflug, und das habe ich halt dann abgewandelt, ne?
Stimmt, ja, ist ein guter Song, kann mich erinnern.
Gut, also dann folgt alle Frau Nachti und schaltet nächste Woche wieder ein. Schreibt Kommentare auf sneakpod.de und habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.